Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 171, 171, und mein Name ist immer noch Tim Pritlove. Und heute, heute geht's nicht um die Wurst, heute geht's um die Eisenbahn. Das dachte ich mir, wäre ja mal genau das richtige Thema. Eisenbahn ist ja auch gerade wieder ganz hoch im Kurs hier in Deutschland, so in der allgemeinen Diskussion, wobei ich eigentlich noch nie das Gefühl hatte, dass das schon jemals mal anders gewesen ist. Das ist irgendwie offensichtlich Eisenbahn, Züge, das bewegt irgendwie alle. Irgendwie ist das auch so ein Land, was auch ein bisschen zugfanat ist, ist ja auch irgendwie Teil der ganzen kulturellen und technikkulturellen Entwicklung und auch von daher natürlich nicht zuletzt deshalb auch ein CAE-Thema. Da ich aber keine Ahnung habe von Zügen, habe ich mir mal hier andere Experten geladen und ich begrüße gleich zwei davon, nämlich auf der einen Seite den Marvin Blaut, hallo.
Hallo.
Und Hannes Sova.
Hallo.
Aus Karlsruhe, da bin ich nämlich immer noch hier auf meiner Tour, letzte Station. Dann geht's mal wieder zurück auf nach Berlin. Tja, Hannes, Marvin, was habt ihr denn mit Zügen zu tun?
Eigentlich nicht besonders viel. Also bei mir hat so der Spaß angefangen mit Zügen, als ich halt in der Schulzeit noch ziemlich viel gependelt habe und bin dann irgendwie dazu gekommen, dass es halt nicht so war, dass halt Zugfahren irgendwie so das Verbindungsmittel für mich war, sondern es hat mir Spaß gemacht, Zug zu fahren, und hatte mich dann irgendwie so ein bisschen auch im Internet fortgebildet und darüber gelesen. Und irgendwann bin ich mit meinem Kollegen Marvin dann an der Uni, haben wir uns rausgefunden, dass es sogar Eisenbahnwesen als Vorlesung gibt und machen das gerade bei unserem Informatikstudium als Nebenfach.
Mhm. Eisenbahnwesen.
Genau.
Schönes Wort. Ganz genau.
Ein Unterbereich des Verkehrswesens.
Aha. Und was umfasst das so alles?
Das umfasst Betriebsablauf, Steuerung, Sicherheitstechnik, physikalische Grundlagen, Schiene, Radschiene-Interaktion oder elektrotechnische Bereiche.
Genau, bis hin zum ganzen dann Betriebswesen, wo es dann darum geht, wie können Züge überhaupt fahren, wie ist die Sicherheitslage dann übrigens geregelt, also dass Züge nicht aufeinanderprallen, wie wird ein Fahrplan erstellt, da ist eigentlich eine ganze Wissenschaft eigentlich für sich selbst.
Es geht bis ins Rechtswesen hinein, also Aufgabenbereich des Eisenbahnbundesamtes, was muss kontrolliert werden, wie wird im Bauwesen kontrolliert und so weiter.
Also eigentlich doch ein recht spannender, sehr breitbandiger Ausbildungsteil.
Definitiv.
Wo man sowohl Technik als auch Organisation quasi mitbekommt.
Genau.
Ja, das ist ja gar kein schlechter Fokus. So würde ich da ja eigentlich auch mal drauf schauen. Ich meine, bei Eisenbahn, da kann man natürlich jetzt wirklich unglaublich weit ausholen, aber das will ich jetzt nun wirklich nicht tun. Ich meine, dass früher mal Dampfrosser durch die Gegend führen etc.
Tun sie auch heute noch. Also
es gibt noch Dampf.
Definitiv, also nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland.
Also in China ist auch ein Großteil noch Dampf betrieben.
Ernsthaft?
Ja.
China hat irgendwie einen größten Teil einen Dampf, aber sie haben auch jetzt, glaube vorgestern oder gestern, 420 km/h schnelle neue Magnetschwebebahn in Betrieb genommen.
Mhm. Ein Land der Gegensätze.
Also soweit ich weiß, war letztes Jahr noch mehr Dampf als elektrifizierte Eisenbahn unterwegs in China.
Wann ist das in Deutschland abgewählt worden, das Konzept? Das war doch irgendwie so in den 70ern, oder?
Ja, ja.
Also im östlichen Bereich sind Dieselzüge auch immer noch modern. Also Nürnberghof weiß ich nicht, die wird jetzt elektrifiziert, aber da fahren zum Teil noch.
Ich glaube, die letzten Dampfzüge waren in den 70er Jahren, glaube ich auch.
Achso, aber generell die Elektrifizierung ist halt erst dann noch später gekommen.
Ja, okay, also Diesel ist ja sozusagen nochmal dazwischen. Diesel fährt ja auch noch in Deutschland.
Genau.
Wie ist das eigentlich, wann wird auf Diesel gesetzt noch? Welche Gründe hat das? Weil man jetzt partout Strecken nicht elektrifizieren will oder bietet es noch irgendwelche Vorteile?
Man hat häufig Nebenstrecken, die einfach aus historischen Gründen dort stehen. Wo sich eine Elektrifizierung nicht lohnt, aus mangelndem Fahrgastaufkommen, und wo man auch die Industrie meist verschwunden ist, weil die irgendwie nach China oder sonst wo ausgewandert ist, aber man dennoch die Bestandsstrecken weiter nutzen will. Und dort setzt man dann Dieselzüge ein, weil es halt einfach kosteneffizient
ist. Billiger
ist
dann sozusagen von der Streckenunterhaltung.
Es ist häufig so, dass halt einfach der Staat vorgibt und sagt, irgendwie, wir müssen halt diese Ortschaften anbinden, ihr habt keine Wahl, ihr müsst das, also irgendjemand muss es machen. Ja. Und wenn man dann nicht jetzt das Geld in die Hand nehmen möchte und in die Infrastruktur investieren möchte, dann macht ein Dieselzug häufig auch noch Sinn.
Ja, nachvollziehbar.
Ja. Oder wenn halt man, was in Deutschland nicht der Fall ist, aber in anderen Ländern, wo man einfach tausende von Kilometer lange Strecken hat, wo man dann irgendwie, weiß ich, einmal am Tag seinen 1 Kilometer langen Zug drüber jagt, da lohnt sich's nicht.
Ja. Aber so was so die allgemeine Eisenbahnentwicklung geht und so die Mehrheit des Transports und vor allem im Hinblick auf Hochgeschwindigkeit, da führt ja an Strom irgendwie kein Weg dran vorbei. Ja. Das ist vielleicht auch das, was man hier mal so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen sollte. So dieses Eisenbahnrealität in Europa, sage ich mal. Vielleicht werden wir auch noch mal so ein bisschen über Europa hinausschauen. Aber es ist ja auch gerade, was heißt gerade ein heißes, also es ist immer ein heißes Thema, aber es passieren ja auch gewichtige Dinge. Also jetzt vor kurzem war ja hier der Durchbruch in der
Gotthardtunnel-Projekt,
ja, wo dann auch Eisenbahnen den Norden und den Süden mit einer Hochgeschwindigkeitsstrecke verbinden werden. Das ist ja auch verkehrstechnisch sozusagen nochmal eine komplett neue Dimension im Vergleich zu dem, was bisher so besteht. Und auch grundsätzlich sieht man ja, wie in Europa neue Strecken und Verbinde geschlagen werden. Immer mit diesem Problem, dass wir ja eigentlich noch mit sehr unterschiedlichen Systemen unterwegs sind, oder? Gibt es da irgendwie schon Standardisierungsbemühungen, die
also
fruchten?
Es gibt ein Gremium zur Standardisierung, das UIC, das europaweit gegründet wurde, um Standards festzulegen.
Mhm. Was heißt das, UIC?
Ach, das ist französisch. Das ist
ach so,
Unité. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das...
ich guck mal nach.
Ja. Ja, jedenfalls hat sich aus Forschungssynergie heraus, nenne ich es mal, ziemlich schnell die Normalspur, das ist die Spur, die wir auch in Deutschland haben, das ist 1435 mm Abstand zwischen den beiden Gleisen.
Mhm.
Und als Standard
42, okay.
Hat als Standard festgelegt, hat sich einfach so entwickelt.
Kam aus England, glaube ich, rüber geschwappt.
Und das ist soweit, also im Westen Europas absolut normal, während in Russland eine andere Spurweite gefahren wird, die Breitspur.
Mhm. Das sind 2100, also es geht, glaube ich, auf die über 2 Meter bei der Breitspur.
Okay. Das ist ja richtig breit.
Das ist richtig breit und ist halt auch der große Vorteil, weil man halt ziemlich große Massen drüber bewegen kann und die... Also der Zug selber auch ruhiger läuft auf diesem Breitspursystem. Mhm. Also für große Güterzüge auf jeden Fall das bessere System.
Aber wird so nur in Russland verwendet?
Ja, und in den anderen ehemaligen Gussstaaten.
Ah ja.
Das ist an der polnischen Grenze, glaube ich, wechselt das erst.
Ah ja, okay.
Also nach meinem...
Also an der polnischen Grenze zu Russland.
Ja, natürlich. Genau. Also Gazprom ist da halt zum Beispiel einer, der gerne diese Strecke halt länger haben möchte, weil sie können dann auch ihre großen Güterzüge mit Flüssiggas halt dann bis nach Europa reinfahren. Und momentan müssen die halt teuer umgeladen werden auf andere Spurbreiten und ganz andere Lokomotiven und das dauert natürlich Zeit.
Ja, klar.
Ja, ansonsten, also da gibt es schon zufällig eine ganz gute Standardisierung. Es gibt da immer noch irgendwelche kleinen Nebenbahnen, die Schmalspur sind und hier und dort gibt es wieder Ausnahmen. Aber das ist schon so generell auf den sogenannten Vollbahnen, also vollwertigen Eisenbahnen, ist das so üblich, die Normalspur.
Ja.
Dann gibt es, die großen Unterschiede kommen dann erstmal im Lichtraumprofil. Also kann man sich vorstellen, den Schnitt des Fahrzeuges, das nach oben oder nach unten, nach zur Seite oder...
Ja,
überstehen kann.
Sozusagen die Silhouette.
Die Silhouette, genau. Mhm. Also wo dann, wie weit in die Fahrspur dann Signale reinstehen dürfen und solche
Sachen. Also wie groß auch die Tunnel mindestens sein müssen, wie weit Signale, also es darf halt einfach während einer Fahrt des Zuges nichts von außen in diesen ins Lichtraumprofil reinragen. Das ist so dieser Bereich um den Zug rum, der einfach frei sein muss.
Klar.
Und der ist auch zum Teil relativ groß, da ist, glaube ich, auch die Neigetechnikzüge auch mit reinfallen und die haben natürlich auch noch mal ein bisschen Spielraum.
Deswegen wird man sehen, wenn man Neigetechnikzug sieht, dass er nicht so weit nach oben geht, weil er auch sich zur Seite neigt und dann seitlich überstehen würde.
Ja, verstehe.
Was verständlich ist. In Skandinavien zum Beispiel fährt man breitere Wagen auf der gleichen Spur.
Mhm. Weil?
Das hat sich auch historisch wieder so entwickelt.
Ist einfach so.
Ist einfach so. Das ist häufig so in der Bahn. Das andere, der größte Unterschied und der wesentlichste Unterschied ist, ansonsten kann man sich immer für den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, ist natürlich das Stromnetz. Es gibt verschiedene Spannungen, manche fahren sogar noch mit Gleichstrom.
Also gerade ältere Zugnetze verwenden noch Gleichstrom, aber eigentlich...
Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist jetzt Großbritannien. Da ist ein Drittel des Gesamtnetzes nur elektrifiziert. Das hat politische Gründe, dass es sehr früh privatisiert wurde und dann niemand mehr in die Netzinfrastruktur investiert hat.
Ja.
Und da ist im Süden, glaube ich südlich von der Themse, ist Gleichstrom noch. Mit einer Seitenschiene auf, glaube ich, 750 Volt wird Gleichstrom gefahren. Was Nachteile hat... dass man eben nicht so hohe Spannungen drauf fahren kann.
Eine Seitenschiene für die Stromversorgung.
Genau, wie bei der Berliner S-Bahn. Das ist genau das gleiche System eigentlich.
Ah ja.
Oder bei der Hamburger. Die Spannungen sind unterschiedlich, aber das ist das gleiche System. Die Berliner S-Bahn ist auch eigentlich nach meinem Wissen die erste im Regelbetrieb befindliche elektrifizierte Bahn in Deutschland.
Mhm.
Das eben auch so entstanden ist. Also in einem Stadtnetz macht Gleichstrom auch Sinn, weil man es nicht so weit übertragen muss, weil man leichtere Fahrzeuge hat.
Ja.
Und die Motoren
fallen weg.
Die Transformatoren fallen weg, die Motoren müssen nicht so leistungsfähig sein. Die nicht so hohe Spannung macht kein Problem.
Ja.
Aber es gibt halt ganze Staaten.
Mit welcher Spannung wird da gearbeitet?
Ich glaube, das Berliner Netz hat, glaube ich, 660 Volt.
66, ja.
Ich glaube, 660 Volt.
Okay. Also macht schon Aua, wenn man das mal.
Ja, das abkriegt. Da ist auch richtig Strom drauf.
Also es gibt auch richtig viel Technologie, dass halt diese, dass man halt einfach nicht reingreifen kann. Also ich kenne zum Beispiel in Frankreich gibt's einige Straßenbahnen, die wirklich einfach eine Stromschiene haben, die im Boden liegt und die dann halt von Bewegungsprofilen halt her einfach nur den Strom da zur Verfügung stellt, wo dann der Zug aktuell ist.
Ach echt?
Also da versucht man schon möglichst so vorzugehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass da jemand wirklich
durch. Aber der Strom ist sozusagen in der Schiene, wo die Bahn drauf fährt.
Achso, nein.
Das sind immer einzelne Blöcke, also Stromschiene, dann gibt es ein paar Meter keinen Strom und dadurch kann man halt dann diese einzelne Stromschiene, wo der Zug sich gerade drauf befindet, halt elektrifizieren.
Ah, verstehe.
Dann fährt er halt weiter und dann wird die nächste Stromschiene aktiviert.
Achso, das ist halt sozusagen mehr als ein Abnehmer und während mit dem einen noch verbunden ist, schaltet er dann auf den nächsten um
wird immer nur an
der Stelle. Und der Zug ist halt eben auf beiden Schienen halt im
Trick. Ja, da gibt es auch interessante Stellen, wo es eben Bahnübergänge gibt in solchen Bodenschienenbereichen, wo dann einfach ein Fahrzeug den Kontakt verliert, weil es nicht über den Bahnübergang aus Sicherheitsgründen kein Strom geführt wird.
Ja.
Und das hintere Fahrzeug aber noch Strom hat und das noch für das die Versorgung sorgt. Das ist sehr abenteuerlich.
Aber bei der Berliner S-Bahn ist das dann so durchgehend.
Ja,
da hat man einfach überall Strom, das heißt, da sollte man auch nicht drauf marschieren, nicht anfassen.
Nee, der greift von unten nochmal so rein in die Stromschiene.
Also bei der Berliner S-Bahn ist an der Seite. Man sieht das an der Seite, so eine Konstruktion von so einer extra Trägerschiene, wo das drin hängt und das ist der Bahnsteig abgewandte Seite
natürlich. Okay, also man kann da nicht eben mal so dran fassen, sondern man müsste schon so richtig rein.
Und schon aufs Gleis und dann
Hand rum und so weiter. Okay.
Es gibt halt ganze Staatennetze, die mit Gleichstrom laufen, eben die Niederlande als Beispiel.
Mhm.
Ich glaube auch afrikanische Bahnen sind zum Teil
es gibt so alte Netze. Sind Niederlande ist halt ein prominentes Beispiel, weil das eben Nachbarstaat ist und auch ICEs dort reinfahren, die dann eben extra Stromabnehmer haben für dieses Netz.
Ah, okay.
Und extra, also
es gibt da keine Strecke, die so ist wie in Deutschland, sondern da muss dann sozusagen der Zug in der Lage sein, mit dem anderen Stromnetz klarzukommen.
Genau. Also ein gutes anderes Beispiel ist auch hier Karlsruhe, wenn ich das kurz einwerfen darf. Also hier in Karlsruhe haben wir auch in der Straßenbahn ein Gleichspannungsnetzwerk, Stromnetz. Und die Züge fahren aber trotzdem die fahren 1400 Millimeter auch hier an
1035,
Spurweite.
Also Normalspur.
Und können dann aber auch aufs deutsche Bahnnetz drauf fahren. Und es gibt dann an bestimmten Stellen, wo dann die S-Bahn hier in Karlsruhe bestimmte Läufe haben, wo sie runterfahren und dann wechseln sie halt on the fly das Stromnetz und fahren dann auf den Wechselspannungsnetz der deutschen Bahn einfach weiter.
Mhm.
Also dafür ist auch Karlsruhe so ein bisschen einzigartig.
Ja. Also die Geschichte dahinter kann ich noch kurz erläutern. Also Karlsruhe hat traditionell so ein Tram-Straßenbahn-System mit Gleichstrom, das sich so entwickelt hat. Und rundherum gab es sehr viele kleine Nebenbahnen. Das war die Badische Staatsbahn. Und diese Nebenbahnen waren vom Aussterben bedroht, wurden auch teilweise zurückgebaut.
Mhm.
Und die Stadt Karlsruhe hat sich dann überlegt, dass sie die Bahn doch versucht zu erhalten, also in Eigenregie, mit den Karlsruher Verkehrsbetrieben, auf Verkehrsbetriebe Karlsruhe, VBK. Ja. Und die Überlegung war halt, wie man das am besten anbindet, weil diese Regionalbahnen, die dort früher gefahren sind, wenig ausgelastet waren, weil sie eben am Bahnhof fehlten. Der Bahnhof ist eben relativ weit im Süden, also die Anbindung an die Innenstadt ist suboptimal.
Ja.
Dann haben sie sich überlegt, nach diesem Karlsruher Modell, so wurde es dann genannt, das haben dann andere Städte adaptiert, haben sie dann spezielle Straßenbahnfahrzeuge bestellt, die in der Lage sind, eben auch auf dem deutschen Bahnnetz zu fahren und auch den Sicherheitsbestimmungen der deutschen Bahn zu entsprechen, also nicht der deutschen Bahn, sondern heutzutage der Eisenbahnbetriebsordnung. Wir haben eine extra Betriebsordnung für das Vollbahnnetz im Vergleich zum Straßenbahnnetz. Da darf nicht auf Sicht gefahren werden, da muss mit den ganzen Signalisierungssystemen gefahren werden. Dazu werden wir später noch was sagen.
Mhm.
Und so hat sich das halt entwickelt und so hat sich erst wieder so ein Aufschwung auf diesen Nebenbahnen in Karlsruhe entwickelt. Zum Beispiel Bretten, eine Stadt auf
Stuttgart damals.
war früher eine Stadt auf halber Strecke, nicht ganz halber Strecke, aber nach Stuttgart, ja. War früher sehr stark an Stuttgart angebunden, mhm. weil es dort auch eine wichtige Hauptstrecke vorbeilief. Das hat sich mittlerweile erledigt. Ist jetzt durch diese Anbindung, diese Direktanbindung, dass man von mehreren Halten innerhalb Brettens direkt zum Karlsruher Marktplatz fahren kann, sehr stark nach Karlsruhe wieder orientiert. Mhm. Und so kann das politisch halt sehr interessant sein und das ist halt auch technisch sehr interessant, weil eben dieses Stromnetz gewechselt wird. Das, ja. Das ist also kleine Ausflug dahin. Mhm. In Deutschland haben sie sich dann ein eigenes Netz ausgedacht und zwar fahren wir mit 15 Kilovolt auf einem 16,7 Hertz Netz. Das ist ein Drittel ungefähr unseres
Industriestroms.
Das hatte folgenden Grund, dass damals in der Nachkriegszeit eben die Motoren noch nicht so gut zu bauen waren, dass
50 Hertz,
dass 50 Hertz hätte gefahren werden können.
Mhm. Die Transformatoren waren halt damals auch noch teurer und deswegen hat man sich für das andere entschieden. Ist aber dann, glaube ich, mit dieser Drittelabstufung geblieben, um halt noch die Transformation halt vom Industriestromnetz in das Bahnnetz halt günstiger zu gestalten.
Ganz genau.
Was meinst du mit Drittelabstufung?
Ja, dass die Frequenz einfach nur halt gedrittelt
wird. Also 16,7 ist ein Drittel von.
Nicht ganz genau, aber.
Also ein bisschen mehr. Jetzt mittlerweile okay, haben sie es geändert, aber früher war es genau ein Drittel. In Schweden ist, glaube ich, auch noch genau ein Drittel. Und das ist so, dann hat sich, das war das deutsche Modell, das hat Österreich auch und die skandinavischen Länder, also nicht alle, sondern nur Norwegen und Schweden haben das auch. Und andere Staaten, die ein bisschen später auf diesen Zug aufgesprungen sind, die haben...
Schöne Formulierung.
Ja.
Ich glaube, wir werden noch mehr solche Dinge haben.
Ja, ich denke auch. Die haben fahren jetzt 25 Kilovolt auf 50 Hertz. Also die haben direkt das Industriestromnetz. Ja. Man kann sich nicht einfach dem Netz entnehmen, weil die Lasten sehr groß sind und so weiter, aber theoretisch ist es möglich. Also es ist ein geringerer technischer Aufwand auf Seiten der Netzinfrastruktur dann.
Industriestrom, also das ist ja. Sozusagen der Industriestandard.
Aus der Steckdose
ja.
Das.
Ja. Ja, ja.
Also nicht geil.
Ja. 25 Kilovolt.
Ja.
15.
25 fahren die von anderen Ländern. Also Frankreich. Oder
25.000
ja.
Volt.
Ja.
Ja. Ja, das ist ja nicht das, was aus der Steckdose kommt.
Nein, natürlich nicht.
Nee, das nicht, aber die Frequenz ist halt einfach das, was aus den... Aus
50 Hertz,
50 ja, Hertz genau.
Also mehr Leistung, aber ja. Halt dieselbe genau. Wechselfrequenz.
Genau.
Und bei der Bahn in Deutschland, Österreich ist es halt
genau.
Sozusagen nochmal durch drei geteilt, weil früher genau. War das mal ein Problem, heute wäre es kein Problem mehr, aber es wäre ein echtes Problem, das jetzt noch zu ändern.
Genau, es ist ein großes Problem, das zu ändern. Also die Franzosen haben dieses modernere Modell und östlich von Deutschland auch wieder, außer in Polen, glaube ich. Weil dort, Polen hat glaube ich auch gleich Strom, weil dort es halt modern neu aufgebaut wurde, weil da bis in die neuere Zeit nur Diesel vorgeherrscht hat und es halt die freie Wahl gehabt und dort ist dann auch dieses französische Modell, das ist modernere.
Entschuldigung, wo ist das jetzt entstanden?
Also es ist entstanden, es sind mehrere Länder drauf gekommen, ich weiß nicht,
wer es ist. Nee, ich meine, wer ist jetzt auf das französische Modell?
Die östlicheren Staaten, die...
Also welche?
Die Tschechien,
okay.
Solche Staaten.
Mhm, verstehe.
Also die in der ehemaligen Sowjetunion waren und jetzt in Europa sind.
Bietet denn das Vorteile?
Ja, das war...
Es ist halt einfacher einzuspeisen vom normalen
Kraftwerk. Weil man sozusagen den Strom nicht nochmal umwandeln muss.
Man hat eine höhere Spannung und kann leistungsfähige Motoren bauen. Das war früher auch alles lokseitig ein Problem. Das ist heute... einfacher.
Das heißt, Deutschland ist eigentlich dann so eine Legacy-Insel.
Ja, aber es ist jetzt nichts Dramatisches.
Das kann man in den Lokomotiven halt auch abfedern.
Also das kann man auch einfach, deswegen, das ist kein Problem jetzt, Züge zu bauen, die in beiden Netzen klarkommen.
Ja, okay.
Der TGW macht das, der ICE macht das ja auch.
Ja.
Okay. Es ist halt einfach nur, damit verständlich ist, warum jetzt irgendeine Regionalbahn nicht einfach über die Grenze fahren kann und in das französische Netz weiterfahren kann. Das ist eben eine dieser Hürden.
Aber es ist schon insofern aufwendig, als dass es schon eine signifikante Investition in ein Definitiv. Bestimmtes Zugmodell wäre, wenn man das jetzt unbedingt haben wollen würde. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, mach mal hier die Frequenz auch noch mit rein. Nee, das passt schon. Das ist schon so ein bisschen viel.
Ja, klar. Und das ist halt, man hat dann hunderte von diesen Lokomotiven, wo das gemacht werden muss. Also Nachrüsten geht auch nicht in den meisten Fällen. Sonst betrifft dann die neueren Modelle.
Produziert die Bahn den Strom selber?
Es gibt eine DB Energie, die ausgegliedert wurde damals von der Deutschen Bahn und die kauft das auch wieder auf dem Markt natürlich ein, hat aber glaube ich sogar ein Kraftwerk oder
die
so.
Haben Kraftwerk
die haben Kraftwerk und
sie haben Pumpspeicher sehen, wo sie quasi billigen Strom nachts
hochpumpen und dann
also in Pumpen
Wasserpumpenspeicher
speichern und dann zu Stoßzeiten wieder ablaufen lassen.
Ah ja, okay. Ja, aber ich meine, also der Energiebedarf des Gesamtnetzes, der ist ja nicht gering, oder?
Ja, das ist, also als Beispiel, du hattest mal geschaut, wie viel ein ICE 3, wie viel Watt der...
9,8 Megawatt, was der aus dem Netz zieht. Und das ist dann schon...
9,8 Megawatt.
Ja, das ist ja schon gewaltig. Das ist
so der Betriebsbedarf.
Maximal.
Ja.
Oha.
Also das ist schon was.
Das maximal, das heißt, wenn er volle Power den Berg hochfährt oder so.
Ja, mit dem vollen Zug, ja.
Okay,
ja.
Aber jetzt, achso, nochmal im vollen Zug, aber das ist jetzt auch nicht der Mittelwert sozusagen.
Nein,
das ist nicht so das,
nee,
das,
nee, das ist schon wirklich das Maximum.
Und so normalerweise?
Gute Frage.
Ist halt echt schwer eigentlich einzuschätzen, weil man kann, ICEs können inzwischen sehr ökonomisch fahren. Die Bremsen können Strom zurückspeisen ins Stromnetz. Was zum Beispiel ja Hannover, glaube ich, die Strecke runter häufig passiert, dass die ICEs dann schon einen Teil des Stroms wieder produzieren, was der andere ICE braucht, um halt hochzukommen.
Ah.
Und je nachdem, wie man halt den Zug fährt, kann man da bestimmt, denke ich mal, auf die Hälfte runtergehen.
Ja, ich weiß, das ist Spekulation, ist, glaube ich, von meiner Sicht.
Die Strecke runter war jetzt,
kann ich auch absolut nichts zu sagen.
Aus der süddeutschen Sicht, also wenn man sozusagen aus den Mittelgebirgen ins flache Land runterfährt,
genau, ja.
Da
ja.
Wird Strom erzeugt.
Genau, das ist eben mit Gleichstromnetzen auch eine schwierige Sache, ja. Also dann die anderen Unterschiede jetzt europaweit sind die, um das noch abzuschließen, sind die Sicherungssysteme. Da haben viele Länder, vor allem die größeren Länder, sich ihre eigenen ausgedacht. Und die kleineren Länder haben dann meist von irgendeinem größeren Land ihrer Wahl das dann abgekupfert.
Ja.
Und da gibt es eben erstmal in der Signalisierung alleine. Da haben die.
Es gibt eigentlich relativ viele. Damals ja die Formsignale, die es ja am Anfang gab, das sind diese Kellen, die dann immer so hoch und runter gingen.
Und was von damals reden wir denn jetzt? Also ich meine, welchen Zustand gehen wir denn aus?
Also
ganz am Anfang, da gab es irgendwie mal so einen Zug, der da irgendwo lang fuhr und der musste sich ja mit nichts groß abstimmen und wenn da mal eine Kuh dazwischen war, dann war
genau, das fängt an, ne? Irgendwie genau, dass erstmal nur ein Zug auf der ganzen Strecke war und dann waren plötzlich mehrere Züge auf der Strecke und dann hat man so Sicherungsposten gehabt, wo jemand einfach ein Mensch drin war, der gesagt hat, nee, du darfst jetzt nicht auf die Strecke, weil da ist schon einer.
Da ist schon einer durchgefahren.
Ich habe noch kein Telegramm gekriegt, dass es irgendwie angekommen ist.
Und wo kam das Telegramm her?
Also ganz normal
Drahtübertragung. Das wurde Drahtübertragung, genau. Ja. Und das kam halt dann vom nächsten Posten, der halt dann gesagt habe, jetzt ist der Zug aus meinem Bereich wieder rausgefahren, jetzt kannst du den Bereich wieder freigeben, sodass du durchfahren kannst.
Davor, wo auch noch viele Unfälle entstanden sind, war, dass man einfach in Zeitabständen die Züge auf die Strecke geschickt hat. Du hast gesagt, okay, der ist jetzt eine halbe Stunde auf der Strecke.
Passt schon.
Pi mal Daumen. Wenn der Probleme hat, dann reicht das trotzdem noch. Dann wird der nächste draufgelassen und dann sind Unfälle passiert.
Okay.
Deswegen hat man dann angefangen mit Blöcken. Und diese Blöcke in modernerer Form hat man heute immer noch.
Blöcke im Sinne von geografische Unterteilung.
Geografische Unterteilung der Strecke,
ja.
Wo man sagt, in einem Block darf immer nur ein Zug sein. Und nur aus die Block Überwachung jetzt automatisiert erfolgt.
Wie groß dieser Mensch, muss man sich das vorstellen, so ein Block?
Oh, das hängt...
Das ist so eine Stellschraube, wo Eisenbahner so schauen können, wie schnell sie halt die Strecke hinbekommen. Also sie für einen Durchsatz auf der Strecke brauchen. Wenn man Nebenbahn hat, dann kann ein Block sehr lang sein.
Zwischen zwei Bahnhöfen kann irgendwie 20, 30 Kilometer sein, aber kann auch irgendwie nur 2 Kilometer sein. Also das ist alles denkbar.
Aber so in dem Bereich bewegt sich das ungefähr.
Ja.
Nicht so 100 Meter Strecken oder
so. Nein, das auf keinen Fall, weil der Zug muss ja noch genug Raum haben, um stehen bleiben zu können an einem roten Signal.
Das ist eigentlich sozusagen die Definition, dass man genug Platz und Zeit hat, um stehen zu bleiben.
Das heißt,
es hängt auch von der durchschnittlich gefahrenen Geschwindigkeit vor allem ab.
Ganz genau. Mhm. Das ist ein ganz interessantes Thema. Es ist nämlich so, dass in Deutschland es 1 Kilometer Vorsignalabstand gibt. Das heißt, das Signal, das dem Triebfahrzeugführer sagt, jetzt ist das nächste Signal ist rot, hat 1 Kilometer Abstand.
Mhm.
Und in diesem Bereich muss der Zug zum Stehen kommen können.
Mhm.
Und das schränkt uns in gewisser Weise ein. Also da wären Züge wie in anderen Ländern nicht denkbar, die, weiß ich, Kilometer lang sind. Und erstmal, also würden die gar nicht in einen Block passen. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass halt solche Züge sehr lange brauchen, um stehen zu bleiben. Alleine bis sich der Bremsbefehl auf den ganzen Zug ausgebreitet hat.
Ja.
Das ist nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen gibt es diesen 1 Kilometer Abstand und dann gibt es auch eine gewisse Vorschrift. Dann gibt es bei jedem Zug, bevor der in Betrieb genommen wird, bevor der gefahren wird, wird eine Bremsprobe gemacht, um sicherzustellen, dass dieses Bremsvermögen gegeben ist. Dass der Zug in der Lage ist, in dem Bereich zum Stehen zu bleiben.
Ja. Ja, der Triebwagenführer musste damals halt auch die Bremsunterstützung seines Zugs ausrechnen und musste dann nachvollziehen, dass er halt immer in diesem Bereich stehen bleiben kann und wenn nicht, muss er halt seine Maximalgeschwindigkeiten dann entsprechend anpassen.
Genau. Also setzen.
Und das war halt Handarbeit auch damals alles.
Das ist heute, man sich auch nicht verrechnen.
Heute auch noch so. Häufig werden es aber von Computern inzwischen gemacht. Also
ich hatte mal einen Verwandten, der war Schrankenwärter. Langes her. Das war so, na, wann war das? Das muss so Ende der 70er Jahre gewesen sein, so die Zeit. Und da lief neben der Schiene so Drähte lang, so Signalisierungsdrähte, so, wo er sozusagen immer von seinem, von dem, ja, weiß gar nicht von wem, von irgendjemand sozusagen, der vor ihm in der Strecke ist, signalisiert bekommen hat, dass da jetzt irgendwie ein Zug kommt. Ist das heute auch noch, gibt es diese Technologie noch?
Also das Datenübertragung, das stattfindet, ist natürlich überdreht, das ist klar. Aber es ist so, dass bei Bahnübergängen jetzt genau, das ist immer ein sogenanntes Schutzsignal davor.
Also die Drähte waren jetzt keine Drähte, über die elektronische Kommunikation betrieben wurde, sondern es waren so mechanische Schiebeteile.
Ja genau, das war ein mechanisches Stellwerk. Die gibt es heute auch noch, aber auf Nebenstrecken, und sie werden immer weiter abgebaut. Das sind die, wo man dann häufig diese Signale mit den Kellen,
die Formsignale
noch.
Das war eigentlich ganz praktisch, weil man konnte allein schon daran merken, dass ein Zug kommt, dass die angefangen haben zu zittern. Weil sich sozusagen der Zug dann schon über 2 Kilometer irgendwie angekündigt hat, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat.
Ja, ist halt harte Arbeit, und man brauchte mehr Arbeitskräfte dafür, und es wird...
Also heute versucht man sowas zu zentralisieren und halt elektronisch halt einfach durchzuführen, was dann einfacher ist. Genau. Und Züge kann man immer noch häufig erkennen anhand der Signalstellung, die man auch so betrachten kann, wenn er kommt.
Genau, aber nochmal auf Bahnübergänge zurückzukommen, das läuft so, dass der Bahnübergang heutzutage, wenn er geschlossen ist, ein Stromkreis wahrscheinlich geschlossen wird oder ein Kontakt aktiviert wird oder sonst was, der signalisiert, ja, der Bahnübergang ist geschlossen. Und erst dann wird ein sogenanntes Schutzsignal auf grün geschaltet davor. Das heißt, es ist nicht möglich, dass der Zug durchfährt, während die Schranken noch oben sind.
Das ist eigentlich bei überall in der Bahntechnik so. Also bei Weichen ist es auch so, dass da nochmal ein Kontakt besteht, dass halt auch wirklich mechanisch überprüft werden kann. Die Weiche ist in der entsprechenden Stellung eingerastet und ist damit das Signal auch für den Zug gegeben, dass er überhaupt weiterfahren darf oder diese Weiche halt fahren darf.
Und aus dem Stellwerk heraus ist dieses Signal gar nicht ansprechbar. Das heißt, das Stellwerk spricht nur den Bahnübergang oder die Weiche an, und das Signal wird dann lokal.
Von der Weiche selber und von dem Bahnübergang selber gegeben.
Ganz
so, dass man nicht sagen kann, naja, ich habe der Schranke gesagt, mach dich mal zu, und dann macht sie sich gar nicht zu und er fährt trotzdem weiter.
Ja, genau.
Stellwerk, wie viele gibt es davon? Wofür braucht man? Also was kann ein Stellwerk so überblicken?
Also wie viele es gibt, weiß ich nicht. Es werden weniger.
Auf jeden Fall einige, aber es werden halt immer weniger, weil es halt kostengünstiger ist, das zu zentralisieren.
Und als Beispiel jetzt in Karlsruhe ist ein größeres, das hier den bis nach Freiburg runter
alle Weichen kontrolliert?
Alle Weichen im elektronischen Bereich kontrolliert. Vielleicht gibt es Nebenbahnen, wo es nicht der Fall ist, aber...
Also so ein Stellwerk kann sozusagen mehrere hundert Kilometer in jede Richtung überblicken.
Genau.
Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier eins hat und dann um die Ecke ist ja schon wieder das nächste.
Lokal gibt es dann nochmal einen Notfallposten, falls irgendwas in der Kommunikation fehlschlägt oder sonst was, kann da ein Mensch hinfahren, und dann lokal hat er noch einen kleinen Kommandoposten, womit das noch steuern könnte.
Das ist manchmal so Garagen, die dann einfach so in der Landschaft
Container
sind.
Container oder sonst was.
Ah ja.
Das ist dann für Notfälle. Ansonsten wird das alles dann zentral gesteuert. Und ja.
Ja. Ist ja wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich meine, man macht sich ja immer gar nicht so richtig klar, was eigentlich so alles dazugehört. Vielleicht können wir ja einfach mal reisen. Irgendwie. Können wir nicht mal irgendwo hinfahren? Ich meine, wenn man jetzt so einen Zug hat, so, der fährt von Hamburg, fährt er nach, was weiß ich wohin, nach Karlsruhe. Vielleicht keine gängige Strecke, aber kann
doch,
man
durchaus
mal. Sind die so mehr oder weniger direkt verbunden?
Ja,
kann sein, ne? Von wo auch immer er losfährt, so. Aber jetzt muss ja erstmal so ein Zug, muss ja überhaupt erstmal zusammengestellt werden, muss irgendwie bereitgestellt werden. Vielleicht gehen wir jetzt auch mal erstmal nicht vom ICE aus, weil ich glaube, das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte, aber so diese klassischen Züge, die halt einfach aus Wagen und Lokomotiven bestehen.
Also das Ganze beginnt schon Jahre davor, wo die Planung für den Fahrplan beginnt. Da wird vorher schon festgelegt, welche Züge wann wo fahren, genau.
Also inklusive Wagennummer und Reihung der
Fahrzeug Wagen dort drin stecken wird. planmäßig, an welchem Gleis es ankommen wird.
Jahre vorher.
Jahre vorher. Es gibt vorher eine Fahrplanverhandlung, wo dann die Trassen gebucht werden. Mhm. Und das ist ein sehr komplexes.
Das ist wirklich sehr schwierig. Also vor allem, weil auch der Staat damit reinreden kann, weil natürlich dann Leute auf Trassen bieten können.
Die Netzregulierung.
Die selber, genau. Also da läuft so viel zusammen und das ist halt schon ein Prozess, der dauert Jahre, bis man halt so einen Fahrplan dann ausrollen kann für die Deutsche Bahn.
Es gibt dann.
Das heißt, die Bahn wäre gar nicht in der Lage, so also mal eben mitten im Jahr zu beschließen, wir brauchen da jetzt nochmal eine neue Verbindung.
Nein. Keine Chance.
Es gibt halt Ausnahmen, dass irgendwelche Züge ausfallen und dass deswegen was anders gemacht wird oder dass irgendeine Katastrophe ist oder sonst was.
Ja.
Aber das darf nicht regulär so passieren. Man kann nicht einfach, die Bahn kann nicht einfach sagen, oh, hier könnte jetzt ein größeres Potenzial sein, jetzt setzen wir einen weiteren Zug rein. Mhm. Das wird alles auch staatlich reguliert.
Mhm.
Also das ist schon nicht so einfach.
Okay.
Also, man glaubt gar nicht, dass die Regulierung so groß ist, aber die Regulierung innerhalb des Verkehrswesens ist sehr, sehr groß. Also es ist ganz genau festgelegt, wie viele Verbindungen zwischen zwei Städten bestehen dürfen und wo die rüberlaufen müssen und so weiter. Man darf nicht auch nicht einfach ein Busunternehmen aufmachen, das zwischen Stadt A und Stadt B Passagiere fahren.
Ja.
Das ist nicht so einfach. Aber das ist erstmal das Erste, dass die ganze Planung der Trasse und sowas, wird Jahre im Voraus gemacht.
Okay.
Dann müssen natürlich Fahrzeuge dafür auch festgelegt werden.
Mhm.
Die eigentliche Zusammenstellung der Fahrzeuge erfolgt.
Ist halt ein Rangierbetrieb im Bahnhof, der dann aus den Lagerhallen dann die Züge zusammenstellt und wird entsprechend dann auch bereitgestellt. Also das ist, glaube ich, jetzt kein großes Unterfangen.
Also ja, genau. Da gibt's halt bestimmt,
so Lokschuppen irgendwie gibt's noch
auch. Ja, so in der Art. Also es gibt die Waggons stehen meistens im Freien. Also aber so man hat ein Lager quasi von solchen Zügen, von Teilen dieser Züge, die werden zusammengestellt.
Aber jetzt Hamburg ja auch ein ganz gutes Beispiel, ne? So Altona, das ist ja eigentlich so ein typischer Bahnhof, wo so Züge starten. Ne?
Also es gibt dann bestimmte Rangierfahrpläne, wonach dann halt rangiert werden muss, selbst in diesen Bahnhöfen nochmal selber drin, die sich dann auch nicht nach den Vorschriften des normalen Bahnverkehrs richten. Also innerhalb eines Bahnhofs darf man anders fahren als außerhalb eines Bahnhofs. Und das ist so wahrscheinlich schon wieder fast eine ganze Welt für sich selber.
Das sind auch dann keine Züge. Das gilt nicht als Zug, weil es nicht auf die freie Strecke rausfährt, sondern es ist einfach nur Rangierbetrieb. Die müssen sich auch nicht an Signale halten. Die haben eigene Regelungen, die haben eigene Signale. Und
so ein bisschen wie Flughafen.
Genau,
da wird die brauchen auch keine Nummernschilder. Genau, dürfen dann nur 40 km/h fahren und da kann man auch meistens immer noch mal schnell die Bremse reinhauen. Und daher kann man nicht so.
Da wird versucht, die Züge halt so zusammenzustellen, wie es ursprünglich gedacht war.
Man hört dann trotzdem sehr häufig, dass die Reihenfolge dann der Züge verdreht ist, das passiert
halt. Und dann gibt es halt Ausnahmesituationen, dann ist irgendwie hier die Klimaanlage kaputt und dann wird hoffentlich der Wagen ausgetauscht oder andere Probleme, dass der Wagen noch gar nicht angekommen ist, der eigentlich dafür
gedacht ist. Aber wer kommandiert denn diese Phase? Also unter wessen Obhut ist so dieser
Bereitstellungsprozess? Bestimmte Betriebszentralen, die sich dann entweder halt in den Bahnhöfen, also große Bahnhöfe machen, haben meistens selber noch eine Betriebszentrale, die dann sowas regelt. Das sind dann meistens wirklich in den Bahnhöfen irgendwelche Räume, wo Leute vor den Rechnern sitzen und hat dann diese Rangierfahrten planen und dann halt auch die entsprechenden Weichenstellen dann den Fahrweg freigeben, sodass der Zug überhaupt rollen kann.
Ja.
Das wird in den Bahnhöfen meistens selber gemacht. Da gibt es irgendwie keine sehr große zentrale deutschlandweite. Das
heißt, mit so einem Stellwerk hat das nichts zu tun.
Na, es ist die Technik von dem Stellwerk, die aber durchaus anders verwendet wird in dem Fall.
Okay.
Also die Signale können dann, glaube ich, können wirklich selber direkt geschaltet werden und man fährt eigentlich relativ viel auf Befehl. Das heißt also, man kann, wenn man auch im Bahnhofsverkehr ist, ein rotes Signal überfahren, wenn man in einer Rangierfahrt ist.
Ja, die haben keine Gültigkeit, diese klassischen Signale da.
Mhm. Also es ist einfach.
Passiert da viel?
An Unfällen.
Also wenn, dann passiert nichts Schlimmes. Also es passieren viele kleinere Sachen, aber durch die geringen Geschwindigkeiten, Fahren auf Sicht sehr langsam, passiert eigentlich nichts.
Mhm.
So. Und das ist nochmal ganz klar, also nur um noch darauf. Das klarzustellen, das ist absolut getrennt vom regulären Betrieb.
Also es kann auch nicht sein, dass ein Zug, der jetzt so eine Vollbahn, die im Regelbetrieb ist und halt Passagiere hat, kann nicht interagieren mit diesem Rangierbetrieb. Das sind komplett getrennte Gleisen, die dürfen in dem Moment halt einfach nicht zusammenlaufen. Das ist halt durch verschiedene Sicherheitssysteme auch dann garantiert, dass das nicht passieren kann.
Es gibt da sowas wie sogenannte Schutzweichen. Es läuft folgendermaßen ab, dass wenn ein Zug die Möglichkeit hätte, auf das ein Gleis zu fahren, was im Betrieb ist und wo richtig Personenzüge oder sonst was drauf fährt, dann und er die Möglichkeit hätte, einfach reinzufahren, auch wenn es noch so langsam ist, einfach reinzurutschen, nur weil er rangieren ist, einfach reinzufahren, dann wird normalerweise noch eine zweite Weiche angebaut, die immer so umgestellt ist auf ein Stumpfgleis, dass der Zug nicht auf die Hauptstrecke fährt, sondern immer auf das Stumpfgleis drauf.
Mhm. Gab es einen Fall, ja, in Augsburg war das, wo dann ein Güterzug tatsächlich halt im Fluss geschickt wurde, weil er sonst halt in den ICE-Verkehr eingegriffen hätte.
Also
ist halt billiger in dem Fall. Das muss einfach.
Es hat quasi aus Versehen, also unten, also hat sich vertan.
Das falsche Signal gesehen, ja.
Ist losgefahren, aber weil die Schutzweiche gestellt war, er ist übers rote Signal gefahren, aber weil die Schutzweiche gestellt war, ist er halt in den See gefahren und nicht in die ICE-Strecke.
Und das Gleis führt direkt in den See?
Aber das war halt
das war in Prellburg am Ende. Aber
Prellburg und wenn man
natürlich so,
also man kann ja dann.
Okay, weggeprellt.
Ja. Ein Signal auch überfahren, wie wir vielleicht später noch zu kommen werden,
ja.
Und danach dann auch entsprechend Geschwindigkeit beschleunigen, dann.
Okay, das heißt, da fährt jetzt irgendjemand mit seiner Rangierlok so lange hin und her und zupft sich die Wagen von den Gleisen, baut den Zug zusammen und irgendjemand in der Betriebszentrale überwacht das mehr oder weniger und dann ist dann der Zug irgendwann fertig.
Genau. Die Wagen werden aneinander gekoppelt, dann werden die Elektrosysteme miteinander verbunden.
Also, was muss denn da immer verkoppelt werden? Da kommt ja immer so ein dicker Schlauch und irgendwie Haken.
Es kommt erstmal dieser Haken, diese Kupplung. Da wird meist auch noch eine Schraube dran oder sonst was. Es gibt verschiedene Kupplungsformen.
Ja.
Es gibt auch mittlerweile automatische, kurze Scharfenberg-Kupplung.
Magnetische.
Ja, und es gibt da verschiedene Systeme. Das ist auch wieder so eine Ländersache. Das ist auch wieder so ein Integrationsproblem.
Ja, also man kann nicht mal eben jeden Wagen an jeden Wagen dranhängen.
Also es ist auch nicht so, dass wirklich alle Züge neu gekoppelt werden. Das ist bei Güterverkehr vielleicht so, aber im Personenverkehr sind häufig die Zugreihungen schon stabil.
Ja, ja, genau. Die bleiben einfach zusammen.
Es gibt da auch wieder Standards und so. Aber das ist die eine Sache. Dann wird das Elektrosystem aneinander gekoppelt, dass eben die Klimaanlage und Licht und Ähnliches in allen Zugteilen funktioniert.
Ja.
Und das Wichtige ist die Pressluftleitung für die Bremse.
Die Hauptluftleitung, genau.
Das Bremsen in Zügen ist nämlich eine ganz interessante Sache, weil der Standardzustand einer Zugbremse ist Bremsen. Und man muss aktiv nicht bremsen.
Also man muss gegenhalten.
Man drückt quasi mit Luftdruck die
Bremsen hoch oder
wenn man sich jetzt eine alte Bremse vorstellt, die Bremsklötze vom Rad weg. So war das früher. Und sobald irgendwo diese Leitung reißt, wird automatisch überall gebremst, weil der Luftdruck eben abfällt.
Ja.
Und mittlerweile sind es natürlich keine Klotzbremsen mehr, außer bei alten Güterwagen, aber
sondern
Scheibenbremsen. Da gibt es noch verschiedene Formen. Es gibt eben die vorhin schon angesprochenen sogenannten dynamischen Bremsen, die eben Strom auch zurückspeisen können mit
Wirbelstrom. Wirbelstrombremsen, genau.
Es gibt noch Magnetschienenbremsen, die einfach
sich mit der Schiene festkrallen und dann einfach mit Hilfe der Schiene und nicht des Rades bremsen. Also
die in ICEs eingebaut ist, eben um bei hohen Geschwindigkeiten schnell bremsen zu können, die aber eben auch die Schiene erwärmen und
also es ist dann auch keine Komfortbremsung. Es ist
keine Standardbremsung, ist wirklich nur für sogenannte Schnellbremsung.
Es gilt im Zugverkehr so diese Regel, dass man halt nicht schneller als 1 m/s² beschleunigen oder bremsen darf, um halt den Fahrgästen bestimmten Komfort zu geben.
Ja.
Und wenn man sowas dann macht, dann
also man könnte auch schneller zum Stehen kommen, aber
Klar, es geht schon sehr schnell.
Okay, dann
das will man nicht unbedingt, ja.
Ja, okay, dann ist der eine oder andere Mageninhalt gegebenenfalls gefährdet.
Ja, ganz genau. Ja, und wenn der Druck abfällt, wird eben gebremst und der Triebfahrzeugführer hat das sogenannte Führerbremsventil, haben immer sehr schöne Namen im Deutschen.
Führerbremsventil,
ist genau, entsprechend abgekürzt.
Der kann den FPV, genau, der kann den Luftdruck eben senken, dann macht das Ventil auf und dann wird gebremst. Und dieser, weil das eben Luftdruck ist und das sich begrenzt ausbreitet im Zug, gibt es dann auch gewisse Spannungen und Druck auf die verschiedenen Kupplungen und sowas, das ist schon eine kompliziertere Sache.
Also ist auch vor allem das Problem, dass halt dann die ersten Waggons anfangen zu bremsen, während die hinteren halt noch frei rollen und halt nach vorne drücken.
Ja.
Und bei Güterzügen kann man dann entsprechend langsam nur bremsen. Und deswegen auch wieder dieses Problem mit diesem 1 km Vorsignalabstand. Also
wir auch
Bremswege sind sehr lang. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, dass eben das eine Zeit dauert, dass sich das im ganzen Zug rumgesprochen hat, dass jetzt gebremst wird.
Ja.
Das habe ich damit gemeint.
Weil es sich sozusagen auch wirklich nur über diesen Luftdruck ausbreitet. Es gibt jetzt kein
anderes System.
Elektrisches Signal, womit man den Luftdruck dann dezentral ablassen könnte.
Nein.
Und es gibt immer nur eine einzige Stelle, wo man das regelt.
Ganz genau.
Also die dynamischen Bremsen haben natürlich nochmal eine eigene Steuerung, aber das Hauptbremssystem, wie man einen Zug schon
und dieser Druck bekommt, wird dann von der Lokomotive erzeugt.
Genau. Also dass die Bremsen weiter
geöffnet werden. Ja, da ist ein Kompressor drin, so kann man sich so vorstellen. Ja.
Okay.
Und das dauert dann auch immer einen Moment, um das vollzuladen. Das hört man in Karlsruhe, hört man das bei älteren Straßenbahnen, Die haben das auch, das System.
Ja.
Und wenn die stehen bleibt, dann macht so ein Tuckerns eine Weile. Ja,
ja, ist ja auch so, ist auch so ein Geräusch. Ich denke, das kennt jeder so vom Zugfahren. Ja. Gerade wenn man mit älteren Zügen unterwegs ist, wird da mal viel gepfft und so.
Ja, genau.
Das ist sozusagen, wenn abgelassen wird, wird gebremst. Also wenn es pfff macht, bremst gerade jemand.
Oder
und dann läuft ja auch der Kompressor dann wieder ganz ordentlich. Genau. Ne? Und drückt dann wieder.
Ja. Also eine andere Sache, die man vielleicht noch am Bahnhof beobachten kann, sind Hebel an den Waggons, die man in verschiedene Stellungen bringen kann. Da gibt es dann Hebel.
An der Seite so.
Genau, ne? Da gibt es dann zum Beispiel eine bestimmte Einstellung, dass man sich in einem Personenwagenverbund befindet, dass man also dann schneller anfängt zu bremsen. Weil oder dass halt die Bremse selber nochmal selbstständig, eigenständig verzögert. Wenn man zum Beispiel auf die Stellung G schaltet, dann ist man im Güterzugverbund und dann wirkt die Bremse langsamer, um halt den Luftdruck sich erst ausbreiten zu lassen.
Weil die Zugverbände länger sind
in Güterzügen. Oh, verstehe, dass es sozusagen eher gleichmäßig
gebremst
wird über alle. Und warum bei Personen nicht?
Weil die nicht so lang sind. Ganz einfach.
Ah, verbreitet sich. Also es ist eher sozusagen eine Information über die Zuglänge,
ganz
als
genau.
über wer da jetzt drin sitzt.
Ganz genau. Deswegen. Okay. Mittlerweile geht es auch noch schneller, glaube ich, sind noch Rapid oder irgendwie sowas, gibt noch eine R-Stellung.
Es gibt noch eine R-Stellung, genau, für Schnellbremsung. Und ich glaube, Güterzüge werden auch inzwischen im P gefahren.
Ja, ich glaube auch.
Also,
das ist.
Es sei denn, sie sind besonders lang.
Wie lang? In Deutschland geht es halt nicht so richtig lang.
Ja. Aber wie lang kann denn so ein Güterzug sein?
In Deutschland 750 Meter.
750
genau.
Meter?
Das ist in vielen anderen Ländern halt nichts.
Ja, was gibt's da so?
In Amerika hat man 2,5 Kilometer lange Züge.
In Australien irgendwie, das war's. Die 10 Kilometer, ich weiß es nicht, so ewig lange Dinge. Ja.
10 Kilometer lange Züge.
Ich würde mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, aber ich mal irgendwas hatte ich mal gehört. Auch
das kann
ich
mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall mehrere Kilometer.
Mehrere Kilometer lang auf jeden Fall.
Unfassbar.
Also das ist halt
Infrastruktur. Wie kriegt man die denn überhaupt in, also ich meine, ist das jetzt ökonomisch sinnvoll? Spart man sich da so
kommen
viel?
Halt drei Diesel-Lokomotiven davor, viel Sand auf die Schiene und dann halt auf den Pass. Weiß ich nicht, ob das energetisch sich lohnt, aber wird wahrscheinlich deswegen gemacht, weil es sich lohnt.
Ja, also so wird es auf jeden Fall gemacht. Ja. Aber dann, das dauert ja eine Weile, bis die dann irgendwie auf Touren kommen.
Ja, die sollen auch nicht so schnell wieder abbremsen. Also die fahren ja auch irgendwie nicht wirklich jetzt mit sehr kleinen Blöcken, sondern die haben dann einfach auch wirklich erstmal freie Fahrt.
Ja, die haben auch ein GPS an Bord, um ihre Position zu bestimmen und keine irgendwelche Positionsangaben.
Europa-Leasen wie in Deutschland vielleicht. Also GPS ist ja bei uns gar nicht verbreitet.
Also
allerhöchstens vielleicht, um Ansagen zu machen für Haltestellen. In Amerika wird das verwendet, um festzustellen, ob der Zug noch intakt ist und halt kein Waggon abgefallen ist.
Ja. Ah, weil sozusagen jeder Waggon.
Weil die ja nicht dieses
Druckluftsystem selber misst.
Man kann kein 2,5 Kilometer, muss ein langes Druckluftsystem aufbauen, das ist eher kompliziert.
Ja.
Und deswegen wird wirklich dann irgendwie per Funk gebremst.
Ja.
Und, verstehe.
Entsprechend weiß man auch nicht unbedingt, ob das hintere Teil noch dran ist. Früher war am Ende so ein Bremswaggon, wo noch ein Mensch drin saß.
Ja, genau. Und da schon gibt es ja diesen Zugschluss, der dann signalisiert, dass jetzt hier der Zug zu Ende ist. Und wenn dann auch jemand sieht, dass ein Zug ohne Zugschluss fährt, dann muss man halt auch entsprechend halt Alarm einleiten oder irgendwelche Schritte unternehmen.
Ohne Zugschluss? Was heißt das, ohne Zugschluss?
Zugschluss ist einfach eine kleine Tafel, die hinten leuchtstark am Ende des Zuges
muss
angebracht
nicht unbedingt
wird.
Leuchten. Also
ist so eine reflektierende Sache.
Das kann reflektieren, oder einfach das rote Licht am Ende.
Oder die rote Laterne.
Genau.
Die sprichwörtliche rote Laterne. Ja, genau.
So kannst du eben bei wenn man ungebremste Waggons drin hat, am Ende könnte man die verlieren und man wüsste es nicht.
Auch schon wieder so ein geflügeltes Wort aus der Eisenbahnwelt.
Ja.
okay, zurück zu unserem Zug.
Ja.
Also wir haben es geschafft, die Wagen aneinander zu koppeln. Jetzt mal vorausgesetzt, die waren noch nicht gekoppelt. Dazu muss man irgendwie was einklinken, was festschrauben. Mhm. Das hängt so ein bisschen davon ab. Es gibt irgendwie pfiffige Varianten, aber normalerweise ist es so. Und vor allem muss man die Elektrik miteinander verbinden und man muss die Druckluft miteinander verbinden. Ganz wichtig, weil bevor man das nicht macht, würde sich so ein Wagen überhaupt nicht vom Fleck rühren.
Genau.
Das heißt, wenn irgendwo so ein Wagen irgendwo rumsteht, dann ist er einfach immer gebremst. Einfach bei Design.
Mhm.
Gut.
Dann, wenn man ja eine Bremse hat.
Okay, da muss man noch eine Lok dazu holen. Die macht man davor und dann ist der Zug fertig.
Ja, also genau. Dann schreibt man das alles auf sein schönes Formular, was man alles dran hat, welche Nummern die haben. Man rechnet aus, was es wiegt.
Mhm.
Und
gibt es verschiedene Formeln. Also man rechnet diese Bremshundertstel aus. Also, wie gesagt, eigentlich automatisch ist es halt eine Relation zwischen, was hat der Zug an Masse und was ist die Masse, die wirklich bremsen kann. Also da es ja auch Waggons geben kann, die halt keine aktiven Bremsen haben, muss man das halt in eine Relation setzen. Da gibt es noch bestimmte Faktoren, die dann noch weiß ich gar nicht mehr ganz genau, die, es gibt dann noch bestimmte Faktoren, die halt pro Lokomotive, pro Waggon mit reingerechnet werden müssen. Und da muss man halt gucken,
einfach, um sicherzustellen, dass die nötige Bremsfähigkeit gegeben ist.
Genau. Mit der jeweils verwendeten Lok.
Mit dem gesamten Zug. Also sobald sich wieder was ändert, muss wieder alles neu ausgerechnet werden. Einfach um sicherzustellen, dass dieser 1 Kilometer Vorsignalabstand, dass man da auch wirklich zum Stehen kommt. Darum geht's nur.
Hauptsache, man kommt in 1 Kilometer zum Stehen.
Sozusagen. Ja, das gibt, oder ganz kurz danach, ja.
Also das ist so, genau, das ist, da gibt's so noch andere Details, aber das ist so das Grundkonzept, dass man einfach vorm Signal schafft, stehen zu bleiben, sonst wär's fatal.
Es gibt noch einen kleinen Durchrutschweg hinterm Signal.
Können wir später noch drüber reden. Genau. Wenn wir im ersten Bahnhof stehen bleiben müssen.
Ja. Genau, jetzt müssen wir erstmal einlaufen.
Ja, genau. Und dann wird erstmal getestet, ob die Bremse funktioniert. Man macht die sogenannte Bremsprobe.
Genau.
Das ist einfach nur anfahren und wieder bremsen.
Okay, aber wenn er bremst,
ja, was auch, ja,
ist schon mal prima.
Genau, und dann fahren wir auf und dann warten wir darauf, dass wir die Streckenfreigabe kriegen, ist eigentlich das.
Da muss ja erstmal diese Schutzweiche sozusagen aufgehoben werden, weil sonst kommt man ja da nicht hin, wo man hin will.
Man kriegt einen sogenannten Fahrweg geschaltet in die Richtung, die man gerne möchte.
Mhm. Das heißt einfach Weichen stehen in der richtigen Position und die Signale werden dann auch entsprechend, wenn der Fahrweg freigegeben ist, dann auch auf grün geschaltet.
Mhm. Genau. Von den Weichen.
Genau. Also die Weichen, Weichen geschaltet, Signale grün, dann kann man fahren und dieser Fahrweg kann auch erst aufgelöst werden, wenn der Zug diesen Block wieder verlassen hat. Also man kann nicht einfach so stellen und dann wieder so stellen, sondern es geht erst, wenn der Zug raus ist, und alles andere ist ein ganz großes Drama.
Was heißt geht erst? Also welches Element stellt das sicher, dass das erst angeht?
Es gibt einen Axtzähler am Ende des Blockes, der sicherstellt, dass alle Teile des Zuges aus dem Block herausgefahren sind.
Also das, was die Amerikaner mit GPS und Funk machen, um festzustellen, dass der Zug noch komplett ist, das sind bei uns halt kleine Geräte, die halt einfach an den Signalen sind und einfach die Achsen zählen, die über die Schiene fahren und dadurch halt ausrechnen können, ist der komplette Zug durchgefahren oder fehlen noch irgendwie vier Achsen.
Diese Achsen?
Genau, das ist ein Teil dieses, am Anfang ist erstmal ein Teil dieses Formularausfüllens, dass man auch die Achsen mit reinschreibt.
Ja.
Und das muss eben auch bekannt sein.
Ja.
Und dann werden diese Achsen gezählt. Ich weiß gar nicht, wie genau das läuft.
Das ist so ein mechanisches Drucksystem.
Ja, kann sein.
Habe ich mal gesehen. Also.
Ja. Also durch das Überfahren.
Genau, es ist in der Schiene einfach ein Gerät angebracht, was einfach die Achsen mitzählt, während der Zug drüber fährt.
Also kein Laserstrahlen.
Nee, gar nichts Besonderes. Auch ganz alt. Und erst dann,
immer, ja.
selbst in diesen mechanischen Stellwerken, die mit Drähten, an denen noch gezogen wird oder sowas, ist es einfach nicht möglich, bevor man die Freigabe von diesem Gerät erhalten hat, dieses Signal wieder umzustellen.
Mhm. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass man keinen zweiten Fahrweg legen kann, der halt jetzt diesen anderen Fahrweg kreuzt. Das wird auch mechanisch, bei mechanischen Stellwerken auch wirklich
sichergestellt.
Absolut durch Bolzen verhindert, dass ein anderer Fahrweg eingelegt werden kann, der einen anderen Fahrweg kreuzt, der noch nicht aufgelöst ist.
Aha. Also das ist sehr komplizierte Mechanik da drin.
Was würde denn jetzt zum Beispiel passieren, der unwahrscheinliche Fall, dass jetzt, was weiß ich, da kommen dann so die Bankräuber und springen oben auf den Zug, das kennt man ja aus dem Film, ne?
Ja.
Eine tägliche Situation und koppeln sozusagen den letzten Wagen ab, wo das ganze Geld drin ist.
Ja gut, dann weiß man.
Dann sofort.
Der Zug bremst sofort.
Aber im Wilden Westen, da rollt er nach hinten.
Ja, da ist ja wahrscheinlich, da haben sie keine Druckluftleitung. Aber
da sind zum Teil auch komplett nur lokomotiv gebremste Züge gewesen. Also da war es halt, gibt auch Zeiten, wo halt einfach die Wagen so dumm waren.
Und sie hatten halt, wie gesagt, so Bremswagen, wo noch Leute, die auch bremsen konnten, wo Leute drin waren, die eben signalisiert haben durch Pfeifen oder sonst, also signalisiert bekommen haben durch Pfeifen oder sonst was, dass sie bremsen sollen, dann haben sie es auch gemacht, damit es ein bisschen
gleichmäßig. Genau, also da saßen halt Abständen im Zug halt Leute, die halt einfach dann gekurbelt haben, um die Bremsen dann betätigt haben. Also da gibt es dann verschiedene
Bremswagen.
Okay. Ja.
Okay, aber würde jetzt sozusagen dieser Zug, also der Wagen, der letzte einfach fehlen und der Zug würde über diesen Achszähler rüberfahren?
Kein anderer Zug in den Block reinkommen.
Genau. Der würde weiterhin gesperrt bleiben, würde rot angezeigt bekommen für alle Züge, die darauf folgen. Und dann muss man sich halt gucken, was mit dem Wagen passiert ist.
Dann würde quasi dem Stellwerk auffallen, dass der Triebfahrzeugführer sich beklagt, dass er keinen Grün kriegt an einer anderen Stelle, aber er noch gar nicht den Block verlassen hat.
Und sind die so robust genug, dass man da nicht einfach mit dem Hammer hinkommt und dann irgendwie auf die Teile draufhaut und so Achsensimulationen betreibt?
Also das ist nicht die Zielsetzung dieser Geräte. Also es kann schon sein, dass da Möglichkeiten gibt.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon.
Und wir kommen auch hinterher noch zu anderen Sachen,
die man machen kann. Also das ist halt so sicherheitstechnisch, man kann auch halt einfach...
die Leute mal hier nicht auf schlimme Ideen bringen.
Man kann halt ist auch eine Straftat.
Das ist eine richtig schlimme Straftat.
Ja.
Aber man kann halt auch einfach einen Baumstamm auf die Schienen werfen, das kann ja auch keiner feststellen.
Ja.
Also... Da hat man auch einfachere Wege.
Naja, okay. Ich habe nichts gesagt.
Ja.
Okay, verstehe. Also wir wissen jetzt, wie schwer das Ding ist, vor allem wie viele Achsen das Teil hat. Das wird dann entsprechend gemeldet. Damit ist dieser Zug überhaupt im System und wird sozusagen dann...
Der wird dann quasi so
vorgehalten. Ja. Den gibt es jetzt. Der hat eine Zugnummer, man weiß, wo er hin will.
Hat einen Fahrplan.
Genau. Ganz wichtig. So, und wenn er den jetzt auch mal einhalten will, den Fahrplan, dann müsste er nun auch langsam mal in den Bahnhof einlaufen.
Genau. Ja, das
Altona, Sackbahnhof.
Genau, da muss man sehr langsam reinfahren.
Also das ist eigentlich kein großartiger Unterschied zum Normalfahren. Also man fährt wahrscheinlich dann auch nach dem Rangierbetrieb im normalen Modus, also das heißt wahrscheinlich PZB.
Nee, meist fährt man noch in der Rangierform rein, ich weiß nicht.
Also kommt drauf an, wie weit Depot und Bahnhof getrennt sind wahrscheinlich.
PZB.
Genau, darauf kommen wir jetzt. Also das Problem ist, dass man in diesen Sackbahnhof sehr langsam nur einfahren darf.
Ja.
Weil eben am Ende dieser Puffer ist.
Genau, und danach kommt der See.
Genau. Und damit der Lokführer, der Triebfahrzeugführer, wir nennen den Lokführer, damit der nicht aus Unachtsamkeit heraus oder weil er eingeschlafen ist oder sonst was zu schnell reinfährt, haben wir dafür Technik, die das überwacht. Mhm. Das heißt, man hat an der Streckenseite Systeme, die dem Zug signalisieren, wir haben jetzt hier eine Maximalgeschwindigkeit gegeben. Und wenn du die überschreitest, also es gibt da einen gewissen Toleranzbereich, dann wird der Zug zwangsgebremst. So nennt sich das.
Mhm. Das heißt meistens auch, dass es eine Bremsung erfolgt, bis der Zug steht. Und dann muss man halt irgendeine Aktion machen, um diesen Zug überhaupt wieder zum Rollen zu kriegen.
Also das wird komplett entleert dann.
Diese Luftdruckleitung wird komplett auf 0 bar runter, alle Luft wird rausgelassen, damit fallen alle Bremsen zu und es wird halt noch überwacht, dass der Zug auch wirklich zum Stillstand gekommen ist.
Das heißt, das ist sozusagen eine Sicherheitstechnik in der Lok. Also er ist sozusagen
in
diesem Modus, du darfst jetzt nicht schneller fahren als und...
Mhm. Ja, ungefähr, ja.
Und woher weiß er, wann er sozusagen auf... am Ende muss er dann auch merken, dass er jetzt eigentlich schon stehen sollte, oder? Oder geht es jetzt sozusagen nur um eine Geschwindigkeitsüberschreitung?
Es geht auch darum, dass der Zug zum kompletten Stillstand gebracht wird.
Aber das ist erstmal die Geschwindigkeitsüberschreitung. Genau, das ist das eine Ding. Und man hat dann, wenn man sich jetzt einem Signal nähert... Man hatte vorher eine gewisse Höchstgeschwindigkeit, sagen wir 120 km/h. Und jetzt hat man ein Signal gekriegt, ein Vorsignal, in 1 Kilometer musst du stehen.
Mhm.
Und dann muss der Triebfahrzeugführer das Signal quittieren. Er muss sagen, ich habe es gesehen, dass jetzt rot kommt. Sonst bremst der Zug sofort.
Ja.
Wenn das dauert 4 Sekunden.
4 Sekunden gesagt hat, ich habe es gesehen.
Oha.
Und also 4 Sekunden von dem Zeitpunkt, an dem er genau die Höhe des Signals überschritten hat. Und dann gibt es ein gewisses Bremsprofil, das er einhalten muss. Also muss die Geschwindigkeit
Bremskurve speziell.
Also kann man sich das vorstellen, so eine Kurve.
Ja.
Da muss man drunter bleiben. Ansonsten wird man zwangsgebremst.
Ja.
Das weiß ich gerade nicht aus. Das hängt auch von der Art ab. Es gibt dann so verschiedene.
Es gibt verschiedene Indusi-Systeme. Gab früher, also ganz am Anfang war es so, dass man eine bestimmte Geschwindigkeit nach 20 Sekunden erreicht haben musste. Das war halt festgesetzt. Das waren, glaube ich, damals 95 km/h. Also wenn man ein Vorsignal überfahren hat und das nächste Signal ist rot, 20 Sekunden danach musste man unter 95 km/h sein.
Ja.
Heutzutage ist es eigentlich so, dass es ein Mix ist aus Weg. Also die Lokomotiven früher waren dumm, die konnten halt nur einfache Counter realisieren. Heute misst man meistens den Weg und die Zeit, in welcher er in einem bestimmten Profil sein muss. Also man kann wirklich komplette Kurven zeichnen und dann muss halt die Lokomotive auch unterhalb dieser Kurve sein.
Mhm. Ja, genau.
Aber wir wollen ja jetzt erstmal in den Bahnhof rein, da fahren wir ja nicht so schnell.
Ja,
wir haben meistens irgendwie kurz bevor der Bock da ist, haben wir einfach ein Kästchen am Gleis, was aktiv ist, was einfach sagt, wenn du hier drüber fährst, dann mach eine Komplettbremsung.
Okay.
Und das war's.
Der Zug dann automatisch.
Genau, sozusagen. Aber an sich ist es kein gewollter Zustand. Also der Lok, das ist dann die letzte Sicherung, dass der Zug halt nicht auffährt.
Okay.
Also an sich soll der Lokfahrer schon selber sehen, da ist so ein weißes Schild mit einem H drauf.
Und eine Halttafel, ja.
Genau, das ist die Haltetafel und bis dahin soll er eigentlich halten, sodass halt die Passagiere auch angenehm ein- und aussteigen können.
Aber wenn er es halt aus welchen Gründen auch immer übersehen sollte, genau, weil er gerade irgendwie mit James Bond kämpfen muss zum Beispiel.
Dann passiert auch nichts.
Dann bleibt er stehen.
Genau.
Und darum geht es immer bei der Bahn. Es geht nicht darum, Missbrauch zu verhindern, sondern einfach Nachlässigkeit.
Genau, einfach ein Versehen einfach zu verhindern, aber nicht, man will keinen Lokführer haben. Also Lokführer, die jetzt wirklich was Böses machen wollen, die würden halt auch entsprechend.
Ja klar, aber ich meine, das kann ja, was weiß ich, passieren. Der kann ja irgendwie einen Herzanfall kriegen, genau, der kann irgendwie ohnmächtig werden, irgendwas. Nicht
genau, wahr? Dagegen gibt es dann noch die SIFA, die ist Sicherheitsfahrschaltung, ich weiß genau, nicht. Ja. Also die, was man gemein den Tod-Mann-Schaltung nennt.
Ja.
Er muss bei Deutschen Bahn in regelmäßigen Abständen, ich weiß gerade die Zeit.
Das ist inzwischen auch Wegezeit.
Auch Wegezeit,
soweit ich weiß.
Das wusste ich nicht, okay. Muss man einen Knopf oder einen Fußschalter treten. Und wenn man es nicht macht, gibt es erst ein Lämpchen, das leuchtet. Und dann noch 20
Sekunden gibt es ein Tonsignal.
Gibt's ein Tonsignal und dann, wenn man dann nicht reagiert, dann wird der Zug gebremst.
Auch wieder Zwangsbremsung, die man aber, glaube ich, aufheben kann, wenn man dann doch betätigt.
Ja, genau.
Okay.
Das ist halt so einfach um das Leben des Zugfahrers, dass er einfach schon mal während der Fahrt nicht in irgendwelche Probleme läuft. Ja. Und dann halt noch die Unachtsamkeit, dafür sind dann die Signale da.
Mhm. Also der kann nicht während der Fahrt mal kurz aufs Klo gehen oder so. Das geht alles.
Geht nicht, ja.
Ja. In welchem Abstand ist das so üblicherweise?
Also 60 Sekunden bis 30 Sekunden. Es gibt dann weltweit auch verschiedene Systeme. Es gibt weltweit Sachen, wo man irgendwas nur gedrückt halten muss, wo Leute auch dann irgendwie gerne einfach das Zeug irgendwie festpappen oder irgendwas draufstellen.
Ja.
In Deutschland ist es halt so, dass man halt schon Schalter betätigen muss. Also irgendwie ihn in einer Stellung zu lassen reicht nicht aus. Man muss ihn halt zumindest irgendwie toggeln.
Ja, und dann gibt's noch verschiedene Ansätze, in der DDR wurde, glaube ich, mal mit, ich weiß nicht, ob das so produktiv war, dass ein Lämpchen allen signalisiert hat, dass man den Schalter jetzt betätigen soll und der Abstand zufällig ist, um sicherzustellen, dass der Mensch nicht eingeschlafen ist und trotzdem das.
Also das war nicht aus dem Schlaf heraus immer.
Weil das passiert sehr schnell, dass man auch im Halbschlaf zu so einer regelmäßigen Handlung in der Lage ist.
Weil man es einfach so gewohnt ist,
dass
man das immer macht.
Wenn man das irgendwie 8 Stunden am Tag macht, ja gut, so lange fahren sie nicht, aber wenn man viele Stunden am Tag das macht, dann ist das schon.
Hat man die Routine wahrscheinlich einfach drin.
Ja, genau.
So, können jetzt endlich alle einsteigen oder müssen wir noch irgendwas bedenken?
Ja, kurz vorm Anhalten muss der Triebfahrzeugführer dann die Türen freigeben.
Mhm.
Das macht man üblicherweise kurz vorm Anhalten, weil es auch wieder einen Moment dauert, bis sich das so rumgesprochen hat und dann sind die Türen öffnenbar.
Und dann hat auch der Triebwagenführer eigentlich nichts mehr zu tun, dann geht es an den Zugchef oder an den wie sagt man, korrekt?
Weiß gar nicht.
Ist ja auch egal.
Zugchef heißt das, glaube ich, schon.
Also kann man auch einfach sagen, Schaffner einfach. Das ist also der dann die Türen kontrolliert und dann halt später, wenn alle Leute eingestiegen sind.
Also die Türen sicher, ich glaube, die endgültige Sicherstellung
ist in der Lokomotive.
Macht der Zugchef. Also der Zugchef entscheidet darüber, ob abgefahren werden darf oder nicht.
Genau, und dann wird nur noch verriegelt von der Lokomotive aus.
Ja.
Und wenn dann der Fahrplan sagt, dass man fahren kann und der entsprechende Fahrweg eingestellt ist, das heißt also die ganzen Signale auf grün stehen, dann kann eigentlich die Zugfahrt beginnen.
Mhm. Genau, wie man das kennt, da werden alle Türen automatisch geschlossen, nur die eine nicht, wo der Zugchef dran steht oder vielleicht mehrere, wenn der Zug länger ist und wird sichergestellt, dass auch nichts mehr los ist, dass keiner da im Gleis ist oder sonst was und dann schließen die auch die Türen und dann bleiben die Türen auch zu, solange nicht die Notüberbrückung aktiviert ist.
Mhm.
Und der Zug kann erstmal wieder losfahren.
Und dann Trillerpfeife.
Trillerpfeife ist ja das Signal dann auch.
Ja.
Also, oder Lichtsignal.
Mhm.
Verschiedene Möglichkeiten. Oder halt über Funk.
Und das?
Ich weiß gar nicht, ob die Trillerpfeife ein gültiges Signal ist.
Bin mir nicht sicher.
Naja, wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall einen verbindlichen Rückmeldeweg zum Lokführer, der dann weiß, jetzt kann er auch mal losfahren.
Ja, genau. Das Abfahrtssignal dann.
Mhm.
Und dann kann er einfach aufs Gas drücken und los geht's, solange.
Ja, der hat da eben kein Pedal, sondern einen Hebel.
Ja.
Oder wenn er in einem ICE ist und oder in einem anderen, moderneren Zug.
Geht da wirklich alles von automatisch. Da kommen wir später auch nochmal vielleicht.
Können wir auch jetzt machen.
Ja. Okay. Man kommt nie, wenn man nämlich sagt, man kommt da nochmal drauf zu, dann kommt man da nie drauf.
Okay, dann.
Und man LZB hat, das ist die.
Aber ihr habt ja noch diese Abkürzung noch nicht erklärt, diese PZB.
Wir haben noch nicht ganz genau erklärt, wie sie funktioniert.
Also Punktzugbeeinflussung ist
ein. Punktzugbeeinflussung.
Genau, also das heißt, wir versuchen den Zug immer an bestimmten Punkten, das sind irgendwie Blockanfang und Blockende, halt immer zu manipulieren.
Ja.
So, und dafür hatten wir ja gesagt, wir haben diese Sachen am Gleis, diese Dinger am Gleis, die versuchen also diesem Zug jetzt irgendwelche Mitteilungen geben, wie er sich verhalten muss.
Genau.
Und das sind an sich drei Bestandteile, das sind drei verschiedene Magneten, das sind elektromagnetisch gesteuerte Schwingkreise, die einmal im 1000 Hertz am Vorsignal liegen. Das heißt also, dieser Schwingkreis ist aktiv und wird von der Lok halt wahrgenommen, wenn das Signal auf Gelb steht. Das heißt also, das nächste Signal wäre rot. Das heißt, ich habe also 1000 Meter noch, bis ich stehen muss.
Ja.
Dann gibt es nach 250 oder dann gibt es kurz nach 700 oder 750 Meter ein 500 Hertz Signal, wo dann die nächste Beeinflussung des Zuges stattfindet.
Da steht kein Schild mehr nebendran. Das ist einfach nur zur Sicherheit, um sicherzustellen, dass der Zug wirklich runtergebremst hat.
Ja. Genau, also wir haben halt diese eine Bremskurve gehabt nach dem ersten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Zugführer nicht außerdem wieder beschleunigt hat. Also haben wir eine zweite Beeinflussung, wo wir jetzt dann überprüfen, ob der Zug schneller als 45 km/h ist. Und schneller als 60.
Also der Zug überprüft es selber.
Genau. Erst kriegt der Zug signalisiert, jetzt musst du bremsen. So. Hm. Das ist, und in folgendem Profil.
Ja.
Und das weiß er. Und dann kriegt er ein Signal, oh, jetzt kommt das Hauptsignal gleich. Und jetzt darfst du auf keinen Fall schneller als 45 mehr fahren.
Mhm. Genau, und dann kommt halt dann das am HP0, also wenn HP0 ist.
Wenn er es nicht tun würde,
gibt es eine Zwangsbremsung.
Und das ist immer so konzipiert, dass man es nicht schafft, in den Gefahrenbereich reinzurutschen, wenn einer existiert. Mhm. Es gibt halt den Unterschied zwischen Schutzsignalen und Blocksignalen, das hatten wir ja vorhin schon erklärt. Blocksignal ist einfach nur zur Separierung der verschiedenen Streckenteile. Das Schutzsignal ist eben vor Weichen oder ähnlichem.
Mhm.
Und man kann halt über das Signal hinausrutschen, da nimmt man das kann man nicht verhindern, aber es ist immer sichergestellt, dass man nicht in den Gefahrenbereich kommt, das sprich nicht auf die andere Strecke kommt.
Wir haben ja dieses Lichtraumprofil vorhin gehabt, also es ist dann sichergestellt, dass halt das so weit reicht, dass halt diese Lichtraumprofile bei sich bei zum Beispiel einer Weiche dann nicht schneiden und nicht berühren.
Ja. Dass immer der Zug zum Stehen kommt. Eben 45 km/h ist bei diesem Abstand ausreichend, dann gibt es da auch wieder, dass man runterbremsen muss auf 20, glaube ich.
Mhm.
Genau, man kann höchstens mit 20 km/h über ein rotes Signal fahren. So generell.
Also erstmal, wenn das Signal rot ist, selber am Hauptsignal, also wir hatten jetzt diesen Abstand zum Hauptsignal, gibt es halt, wenn das HP0 anzeigt, das heißt also, es zeigt, dass der Zug stehen bleiben muss, ist da ein 1000 Hertz Schwingkreis, der sagt einfach, jetzt ist sofort Schluss und damit sofort gebremst, wenn dieser Schwingkreis aktiv ist.
Genau. Und dass man, da man 20 km/h schnell ist und man sichergestellt hat durch vorher diese Messung, das Ausrechnen, wie schwer man ist und sowas, ist halt sichergestellt, dass man auf keinen Fall mit einem anderen Zug kollidieren kann.
Mhm.
Das ist die Punktzugbeeinflussung.
Okay.
Und das reicht eben nicht aus, wenn man schneller als 160 km/h fährt.
Also reicht vielleicht schon aus, aber es ist nicht
erlaubt. Genau, weil festgelegt wurde, dass über 160 km/h einfach kein sinnvoller Betrieb mehr möglich ist. Das heißt, man hätte so leichte, kurze Züge, die dann noch schaffen würden, zum Stehen zu kommen.
Ach so, um sozusagen diese Block...
Genau, um diese Geschwindigkeitsprofile einzuhalten. Genau. Das wären so starke Beschleunigungen, das ist nicht mehr sinnvoll.
Ja.
Und auch die Signale sind irgendwann nicht mehr sinnvoll ablesbar. Die kommen dann sehr schnell auf den Triebfahrzeugführer zu.
Ja.
Das macht es schwierig und deswegen hat man sich...
Aber vielleicht auch ganz kurz noch dazu, also es ist dann auch schwierig geworden, auch beliebige Geschwindigkeiten dem Zugführer mitzuteilen. Also man kann jetzt nicht überprüfen, fährt der Zug jetzt in der Geschwindigkeit oder in der Geschwindigkeit, da sind dann so Sachen entstanden, dass es halt diese Gleisgeschwindigkeitsprüfabschnitte gibt, die dann zum Beispiel ein 1000 Hertz Signal scharf schalten, wenn der Zug in der Geschwindigkeit zwei andere Bereiche des Netzes überfahren hat, der Schiene überfahren hat. Also das heißt also, es gibt einfach eine kleine Steuerung, die misst, wie lange hat der Zug von hier zu hier gebraucht und schaltet so lange den 1000 Hertz Magneten scharf.
Das heißt, man hat gar kein Signal da, sondern wirklich nur eine Bremsung, der einfach nur durch mehrere Messungen überprüft, ob die Geschwindigkeit nicht überschritten wird, die vorgeschrieben ist.
Moment, langsam. Jetzt habe ich es ein bisschen verloren. Also dieses ganze Blocksystem ist darauf ausgelegt, erstmal pro Block ein Zug.
Genau.
So. Genau. Und das Ganze hat eine gewisse Annahme gehabt, wie Züge so normalerweise lang und schwer sind was sie für Power haben und vor allem, was sie für eine Höchstgeschwindigkeit erreichen. Und die Signale stellen dann halt sicher, wenn also irgendwo, nicht wahr, ein Wagen hängen geblieben ist, ein Zug einfach stehen geblieben ist und ein Block muss dann mit Rot abgesichert werden, dann schaltet das entsprechende Signal, wo man nicht mehr weiterfahren darf, auf Rot und das davor schaltet auf Gelb.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ein anderer Zug rüberfährt, wenn der Zugführer jetzt selber nicht das Signal wahrnimmt, dann gibt es über die Schiene wird diese Signalinformation in den Zug hinein.
Ja, nicht über die Schiene, über so einen kleinen Kasten an der Seite.
Okay, also,
ja, genau.
Also über die Strecke.
Ja, genau.
Ja, ja. Über die Strecke. Ja. Da steht sozusagen ein Schwingkreis, der sozusagen zuverlässig auch einem schnellfahrenden Zug diese Information mitgeben kann, sodass der Zug selber weiß, aha, ich dürfte jetzt maximal so und so schnell sein. Und
also das Problem ist ja, dieser Schwingkreis sagt ja nur 1 oder 0. Das ist ja eigentlich eine binäre Sache, die der Schwingkreis nur sagen kann. Man kann unterscheiden zwischen diesen drei Frequenzen.
Also, das sind die einzigen, also drei Frequenzen.
Ja, genau.
Also man kann nicht sagen, du darfst jetzt nur 80 fahren oder sowas.
Also im Prinzip signalisiert er nur das Gelb oder Rot.
Genau.
Oder gar nichts.
Also er kann halt einen 1000 Hertz Schwingkreis einschalten, einen 500 Hertz
und 2000
Schwingkreis oder einen 2000 Hertz Schwingkreis.
Und das ist rot-gelb-grün.
Nee,
das ist, grün ist das gar ist eine nichts. Einleitung von einer Bremskurve im
okay,
Zug.
Okay, grün ist gar nichts. Also dann sind das sozusagen drei Zustände.
Drei verschiedene Bremskurven, die eingeleitet werden können.
Okay, sozusagen irgendwie schnell zum Stehen kommen, irgendwie.
Ja, nicht zum Stehen kommen. Eine
nur Bremsen.
Ja, genau. Eine Bremsprofil A, Bremsprofil B ist dann 500 Hertz und dann 1000 Hertz ist sofort Stillstand.
Okay.
Das ist eine ganz krasse Bremskurve.
Ja.
Okay.
Genau. Und
da muss der Zug sozusagen selber gucken, wo er relativ zu dieser Information steht und dann entsprechende Maßnahmen einleiten.
Genau. Man hat dann eben diese Probleme, dass man sagt, wir haben jetzt irgendeine Kurve, da darf man nur so und so schnell fahren. Und das würden wir gerne kontrollieren, dass das auch der Fall ist. Und da hat man eben angefangen, diese
Geschwindigkeitsprüfabschnitte
einzuführen, die geprüft haben, wie schnell kommt der Zug von A nach B. Und wenn das zu schnell ist, wird quasi sofort rot geschaltet.
Weil dann aber es ist kein Signal da, sondern es ist halt nur diese Kästen liegen am Boden.
Also jetzt für den Fall, dass die Züge schneller sind.
Genau.
Okay, das ist jetzt sozusagen der neue Fall.
Aber man kann vorstellen, das ist ein unsichtbares Signal, immer auf rot und erst dann, wenn der Zug schnellstens da sein darf, jetzt auf grün geschaltet.
Ah, okay.
Also sieht er.
Genau, einfach nur, weil das ist deswegen eingeführt worden, weil einfach nicht mehr an Informationen halt über diese drei Schwingkreise halt in die Lokomotive befördert werden konnte.
Aber es reicht auch nicht. Aber das alles reicht nicht, um irgendwie die Zugbeeinflussung zu machen, die man eigentlich haben will für Hochgeschwindigkeitszüge.
Mhm. Was fährt denn schneller als 160?
Also jetzt an Bahnprodukten, oder?
Ja.
Der Intercity und der Intercity Express.
Nur die beiden.
Eigentlich.
Güterzüge haben wir zum Teil gleichen. Güterzüge fahren aber eigentlich nicht schneller. Nee. Sie könnten, sie haben die Lokomotiven ja, gleich
es gibt
dafür.
Es gibt einige fahren genau 160, das Original Express oder sowas, aber ich glaube.
An sich schon der IC und der ICE.
Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, bei 160 Stundenkilometern, da ist sozusagen die Grenze, wo das alte System nicht mehr so ohne weiteres
dann fängt
greift.
Auch wirklich so eine.
Und warum greift es nicht mehr?
Weil wir die Bremswege nicht mehr einhalten können.
Und warum können wir die Bremswege nicht mehr einhalten?
Zu schnell. Weil wir immer noch lange Züge fahren wollen und schwere Züge fahren wollen.
Und die sind dafür zu schnell.
Die sind dann so schnell, dass es nicht mehr klappt einfach.
Die passen halt einfach in das alte Blockmodell nicht rein. Die Blöcke können nicht variiert werden, sondern die sind einfach mal festgestampft worden, als die Strecke geplant wurde.
Und genau. Und da muss man eben in einem Kilometer irgendwie eine ICE-3 Doppelgarnitur von 250 auf null bringen mit 700 Leuten drin. Das ist halt schon unangenehm.
Ja, okay.
Und deswegen hat man eben die LZB, das ist entsprechend die Linienzugbeeinflussung, wo durchgehend der Zug beeinflusst werden kann.
Ah ja.
Wo gar keine Signalisierung am Streckenrand mehr stattfindet, sondern nur noch im Fahrzeug selbst.
Mhm. Also man darf sogar keine externe Signalisierung. Also dieses PZB wird normalerweise ausgeschaltet, aber man soll es, glaube ich, man darf es auch gar nicht mehr.
PZB wird deaktiviert, ja.
Genau.
Und Signale am Streckenrand sind zu ignorieren.
Ah. Das heißt, wenn ein ICE da lang rauscht, der informiert sich selbst.
Nicht unbedingt, kommt auf die Strecke an. Das ist eine Strecke.
Ich meine, wo kriegt er denn jetzt seine Informationen her, dass er stehen bleiben muss? Wenn es
das ist ein kleines Kabel, was in der Mitte, das kann man auch irgendwie häufig sehen an IC-Bahnhöfen. Das ist so ein kleines Kabel in der Mitte der Gleise, was halt wie eine Antenne wirkt und einfach Telegramme in den Zug
verstehe.
Schickt.
Also es gibt sozusagen nicht mehr den einen Punkt, an dem ein Signal reingereicht wird, sondern es ist eine durchgehende Linie. Hineinsignalisierung.
Genau, deswegen die Linie Punkt, das hat schon irgendwie seine Bewandtnis.
Ja, okay, gut, jetzt I'm getting there.
Ja, ja. Genau, und das ist da vorhanden, wo die Züge schneller als 160 fahren, das ist einfach, wenn ein ICE hier, weiß ich nicht, Heidelberg-Karlsruhe fährt, dann ist es ganz normal, dann fährt er wie alle anderen Züge auch. Was er nicht macht, planwaffnermäßig. Aber auf den Schnellfahrstrecken wird eben nach LZB gefahren und dann sieht er nur sein Signal in seinem Cockpit.
Okay. Der Triebwagenführer erkennt dann, also der Zug sagt von sich selber aus, ich fahre jetzt mehr oder weniger LZB, wenn er das entsprechende Gerät aktiviert hat und ab dann kann er sich eigentlich fast zurücklehnen.
Also er kriegt eine Anzeige, wie viele Meter er noch grün hat.
Ja.
Und die aktuelle Sollgeschwindigkeit wird ihm ausgerechnet.
Genau, die Maximalgeschwindigkeit wird auch ausgerechnet. Es gibt dann so eine sogenannte AFB, das ist die automatische Fahrtbeeinflussung, weiß nicht. Das heißt, da wird die Geschwindigkeit auch noch reguliert. Das heißt, er stellt ein, was er gerne maximal hätte.
Das ist wie ein Tempomat beim Auto. Genau. Also man kann auch bei PZB AFB aktivieren. Das heißt einfach, ich gebe eine Geschwindigkeit vor und er versucht sie einzuhalten.
Ja.
Wenn ich jetzt bei LZB AFB aktiviere, dann kann ich einfach Vollgas geben und die LZB sagt dem AFB, wie schnell der Zug maximal fahren darf und fährt komplett automatisch. Also bremst auch automatisch und man muss nur noch SIFA betätigen.
Das ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht viel effizienter, weil er sozusagen eigentlich immer so das Maximum, was man jetzt noch fahren könnte, auch raushält. Deswegen, verstehe. Deswegen ist es sozusagen auch so selten geworden, jetzt wenn man mit dem Intercity oder Intercity Express unterwegs ist, dass er wirklich mal stehen bleibt. Aber man kann schon häufiger Geschwindigkeitsvarianten feststellen.
Man kann so Stop-and-Go verhindern. Ne? Ja.
Das ist ja ökonomisch früher, so beim D-Zug, wenn ich mich so zurückerinnere, da war eigentlich das Stehenbleiben häufiger Teil der Experience.
Ja.
Okay, jetzt weiß ich auch, warum das so ist.
Ist auch wesentlich ökonomischer zu fahren. Also.
Na klar.
Man hat halt aber immer noch Blöcke. Unten drunter ist immer noch das gleiche System und die sind immer noch ortsfest, diese Blöcke.
Ja.
Während in anderen Ländern schon mit dynamischen Blöcken gefahren wird, das heißt
Moving Blocks,
das heißt, dass jeder Zug so einen Block hinter sich herzieht quasi, wo keiner rein darf, weil der wird auffahren.
Ja, aber
das halt ist hier noch nicht zugelassen aus Sicherheitsbedingungen.
Ah, verstehe, aber wenn er so ein ICE schnell fährt, dann macht er natürlich nach hinten auch schneller frei, sozusagen.
Genau. Und meist kommt dann auch ein ICE wieder hinterher, von daher. Aber
dann könnte man wieder dichter packen.
Genau, so könnte man noch ein bisschen dichter packen, genau. Das ist die
Mobilität. Das gibt es, glaube ich, sogar schon in Industrie. Also wenn große Firmen, wie zum Beispiel Gazprom, glaube ich, die fahren sogar auch schon mit solchen Systemen. So dass die halt komplett eigene Eisenbahnnetze haben, die verwenden zum Teil schon solche Systeme.
Ja, halt keine Passagiere.
Gazprom hat ein eigenes Eisenbahnnetz.
Die sind ziemlich groß.
Mhm. Also ich wusste gar nicht, dass Firmen da jetzt.
Also es gibt, glaube ich, sogar ganze Städte, die deswegen nur existieren.
Mhm. So. Das heißt. Eigentlich ist it's all about security bei der Bahn, kann man so sagen. Ja, es ist irgendwie die ganze Zeit eine reine.
Ah, nee, da würde ich immer ganz klar unterscheiden zwischen Security und Safety. Es ist mehr Safety.
Okay, du hast sehr recht. Das ist die schöne Doppeldeutigkeit des Wortes.
Ja, das haben wir im Deutschen nicht so.
Sicherheit an der Stelle ist es wirklich Safety, na klar. Wo waren wir denn jetzt mit unserem Zug stehen geblieben?
Wir sind gerade losgefahren, vom ersten Bahnhof.
Aber ich glaube, da war ein rotes Signal. Wir können sozusagen jetzt so lange fahren, wie uns kein rotes Signal liegt, beziehungsweise wenn wir jetzt in Intercity sind, gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt in Intercity und fahren da irgendwie mit 180 irgendwie lang, dann folgen wir im Prinzip dem Kabel. Das liegt so zwischen den Schienen und sagt uns die ganze Zeit, wie schnell wir fahren dürfen. Und wenn da irgendwo ein bisschen was unklar ist und da ist noch kommt ein Zug nicht richtig in Wallung, dann fahre ich vielleicht mal für ein paar Kilometer, 10 Stundenkilometer langsamer.
Damit ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Produktivbetrieb genau aussieht, aber
ja,
das
aber
ist
so konzeptionell scheint mir das ja sozusagen jetzt so der Weg zu sein. Und wenn dann irgendwie klar ist, jetzt ist er wieder weg, jetzt hat er da die richtige Weiche genommen und jetzt ist wieder viel Platz, dann kann man auch volle Pulle fahren und dann wird dann entsprechend automatisch oder eben durch den Zugführer Gas gegeben. Mhm. Und ist eigentlich alles super und dann kommt man irgendwann beim nächsten Bahnhof an und hält und fährt wieder weiter und hält und fährt wieder weiter und alles war super.
Genau. Ja, das ist jetzt auch immer das gleiche Konzept eigentlich, also so mit abgedeckt, ja. Und irgendwann am Ende wird der Zug dann aufgelöst und das ist quasi der gleiche Prozess andersrum, dann wird das irgendwie auf dem Rangierfeld abgestellt.
In anderen Ländern ist das aber anders.
Es gibt einige Länder, wo auch richtig Dispatching-Betrieb gefahren wird.
Was heißt das?
Das heißt, dass gar nicht klar ist, an welchem Bahnsteig ein Zug abfährt, in Frankreich zum Beispiel. Weißt du, das kriegst du.
Steht man nur im Nahverkehrsmittel?
Ja, steht man in der Bahnhofshalle und wartet, bis auf der Anzeigetafel der Zug angezeigt wird, dann steht auch angezeigt, auf welchem Gleis der kommt.
Mhm.
Ist halt flexibler, aber ist halt für die Fahrgäste nicht so komfortabel vielleicht.
Ja,
genau. Dafür ist dann ganz krass abgetrennt das TGV-Netzwerk, was dann wirklich komplett eigene Gleisen hat, was komplett wirklich dann auch nur auf bestimmten Plattformen am Bahnhof halten kann. Und wo auch dann die Gleisen nochmal krasser eigentlich als bei den deutschen Hochgeschwindigkeitsstrecken komplett als isoliert sind. Da ist meistens dann wirklich nochmal ein richtiger dicker Zaun drumherum, dass sowas wie zum Beispiel diese Schafe im Tunnel nicht passieren können.
Mhm.
Ja, das.
Das heißt, das ist auch ein Grund, warum der so schnell fahren konnte. Weil er einfach seine eigene Trasse hat.
Genau, also der kriegt auch höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten hin, weil der einfach auf keinen anderen Zug Rücksicht nehmen muss. Ja, wenn vor dem ICE ein Güterzug ist, dann muss der hinten dran fahren.
Ja. Das heißt, es gibt einfach, genau, es gibt so zwei Ansätze, ein schnelles Netz hochzuziehen. Der eine Ansatz ist, man hat keine bestehende Infrastruktur, die bestehende Infrastruktur ist so marode, dass man es einfach bleiben lässt, die weiter zu nutzen und zieht komplett ein neues Netz hoch, wie es die Franzosen gemacht haben. Mhm. Oder die Japaner ja auch. Also sie haben auch teilweise alte Netze mitbenutzt, aber gegen Ende haben sie nur noch neue aufgebaut.
Ja.
Und in Deutschland hat man sich eben, weil man so ein großes Netz schon hatte, entschieden, dass man gerne möglichst schnell auf den bestehenden Netzen fahren will und dann so sporadisch Stück für Stück das auszubauen.
Ja.
Und deswegen war da ein ganz anderer Fokus.
Also wir haben auch Neigetechnikzüge, die dann auch sogar im Regionalverkehr mit Diesellokomotiven zum Beispiel Nürnberg-Dresden häufig gefahren sind. Das ist nicht so häufig überall zu finden. Die meisten bauen halt dann einfach die Strecken neu aus.
Und die Schweden zum Beispiel, die haben einfach sehr viel auf Neigetechnik und ähnliche Dinge gesetzt und wollen einfach das bestehende Netz weiter nutzen. Die fahren halt, weil das ist auch eine Neubaustrecke zwischen diesen so weit entfernten Städten nicht so leicht möglich ist, und die fahren halt 200 nur, statt, weiß ich, 330 oder was die Franzosen jetzt gerade fahren.
Ja.
Aber von ökonomischen her war es einfach so der Plan, der für sie am besten aufgegangen ist.
Mhm. Neigetechnik bringt uns ja auch noch zum anderen Punkt. Also Neigetechnik ist quasi der Versuch, schneller in Kurven zu fahren, indem man sich hinein neigt. Mhm. Das meint es ja. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch einen speziellen ICE, der das macht, ne? Der ICE.
Es gibt sogar Regionalbahnen, die das machen.
Ja, aber es gibt einen ICE. Ja.
Es gibt den ICE 3.
ICE-N oder wie der heißt. Ne? Oder heißt er nicht irgendwie so? Ja, ich dachte, er hat noch so einen speziellen Namen. Aber
T?
Es gibt sozusagen
einen ICE. Ich dachte auch, der
T. Ah, okay, alles klar.
Also ja, Berlin, T. München.
Berlin, München, so genau, durch ja. die Thüringer ja, Berge, genau. etc.
Mhm.
ICE-T, genau, das war's.
Ja, das hat halt technisch immer so gewisse Probleme, dieses System. Also es hat häufiger Ausfälle gehabt und diversen Modelle. Also es liefen auch teilweise gar nie im richtigen Dauerbetrieb. Ist halt alles nicht so einfach. Also es gibt im Prinzip da mehrere Stufen der Neigetechnik. Die simpelste Stufe der Neigetechnik ist die sogenannte Gleisüberhöhung. Dass man einfach die eine Seite des Gleises in der Kurve höher baut als die andere.
Ja.
Das merkt man dann, wenn der Zug mal in der Kurve stehen geblieben ist
und dann plötzlich
schräg ist.
Aber wie steht denn der Zug überhaupt auf den Schienen? Ich meine, Räder waren ja nun auch gerade in den letzten Jahren ein heißes Thema so in der ganzen Bahntechnik. Was, ja. wie wird dafür gesorgt, dass der Zug da nicht entgleist? Wie
also erstmal,
hält er sich denn überhaupt?
Wenn man so ein Laien erstmal ein Rad eines Schienenfahrzeuges malen lässt, dann macht er eigentlich zwischen den sogenannten Spurkranz, das ist das Stück, was an der Seite des Rades übersteht und verhindert, dass der Zug abrutscht, vom Gleis runterrutscht.
Das Ding, was immer quietscht, wenn man Züge hört.
Ja, genau. Ja. Das, wo der Zug aufliegt, im rechten Winkel dazwischen.
Ja.
Aber das ist nicht so, weil das wäre unglaublich laut und würde die ganze Zeit Funken schlagen und die Schienen und die Räder würden kaputt gehen, sondern das ist ein größerer Winkel. Das heißt, dass die Räder so konusförmig, ist das richtige Wort, ja. sind und der Zug so ein bisschen hin und her eiert auf den Schienen.
Also er pendelt
halt so hin und her
zwischen den beiden. Es ist halt eine sinusförmige Bewegung, die der Zug letztendlich im Gleisbett durchführt.
Und nur in Kurven, die sehr eng sind und eben eigentlich zu schnell gefahren werden, stößt der Spurkranz
an die Schiene ran.
Dann gibt es dieses quietschende Geräusch.
Ja.
Und normalerweise gibt es eben dadurch, dass es da höher geht auf diesem Rad, allein durch die Schwerkraft wird es dann ausgeglichen und verhindert, dass es dann...
Ah, verstehe. Das heißt, der Zug ist eigentlich gar nicht so auf der Schiene, sondern er schwimmt auf der Schiene.
Ganz genau.
Mhm. Schwapper. Was für den Komfort dann sozusagen auch ganz hilfreich
ganz,
eigentlich
ganz
ist.
Sehr, ne? sehr hilfreich, ja.
Ah, okay. Aber die Belastung ist natürlich enorm auf diesen Rädern.
Auf den Rädern, die Belastung ist natürlich enorm.
Aus was werden die so gebaut? Also
generell ist es Stahl, aber es gibt dann so spezielle Legierungen. Gab es ja die Diskussion um diese Radreifen bei dem ICE. Das waren dann noch irgendwelche speziellen Legierungen, die draufgelegt wurden mit den anderen Stahl.
Also bei dem ICE, wir reden jetzt von dieser großen
Katastrophe
in, wie hieß noch Eschede. Der Ort gleich?
Eschede.
Eschede, genau.
Da hat sich dieser Radreifen gelöst.
Ja.
Und da ist scheinbar diese Verbindung zwischen diesen.
Aber wo ist denn dieser Reifen drauf? Also
das ist wie beim Auto. Das ist einfach auf dem Rad drauf ist halt ein Metall auf einem anderen Metall. Also das sieht man jetzt nicht
ja,
so.
Ja gut, aber wenn das da sozusagen so rund ist, also ist das so über die volle Fläche oder nur da, wo wirklich jetzt also das Rad auf dem Gleis
steht.
Ist?
Da, wo Kontakt besteht.
Die Lauffläche.
Die Lauffläche.
Ja.
Da ist das drauf.
Das heißt, dieser Radreifen macht dann aber auch diese Bewegung sozusagen, also auch so, sozusagen so ein Rund.
Ja, das ist genau. Das ist das Gleiche, nur dass es eben an der Oberfläche ein anderes Material ist als im Inneren.
Und warum war das so?
Wahrscheinlich ist es ein Kostenfaktor.
Oh, Reibung, ich weiß es, das weiß ich wirklich nicht.
Okay, also es gab irgendeinen Grund.
Genau.
Und was war das Problem?
Das Problem war, dass sich das wohl irgendwie gelöst hat und dann die Weiche umgestellt wurde, die kurz vor der Brücke war,
ja.
Durch dieses Teil, was abstand, das auch irgendwie wohl durch den Boden eines Waggons geschlagen ist, wo dann aber wohl keiner die Notbremse betätigt hat.
Also der Radreifen ist abgesprungen.
Ja, genau.
Hat irgendwas an einer Weiche getriggert?
Und dadurch, dass ein Teil rumhing, wurde an der Weiche umgestellt.
Oh.
Der hintere Teil des Zuges ist entgleist und ist in die Brücke rein geknallt. Und dann gab es diesen Akkordeon-Effekt.
Ja.
Und der vordere Teil des Zuges, ich glaube, das war noch ein älterer ICE. Das,
ICE
das heißt, sind im Prinzip auch nur Lokomotiven vorne dran.
Ja.
Und eine Lokomotive nur, und zwei, hinten eine und vorne eine bei dem IC1. Und der ist weitergefahren, ganz normal, und wurde halt dann zwangsgebremst, wie wir jetzt gelernt haben.
Ja.
Aber er wusste, also dadurch, dass die Leitung leer war, weil die Waggons abgerissen waren, aber er wusste gar nicht, was los war, der Triebfahrzeugführer. Hat er gar nichts von mitgekriegt.
Mhm.
Und ich glaube, den ersten Waggon hat es auch nicht so erwischt, weiß ich nicht mehr genau. Und das Problem war eben, dass hinter dieser Weiche diese Brücke war. Und man hat eben daraus gelernt und bei neuen Bauten der Art ist es halt verboten.
Dass eine Weiche unmittelbar vor der Brücke ist.
Genau, damit selbst wenn da ein Zug entgleist, damit dieser Effekt nicht passiert.
Mhm.
Das Problem war natürlich ein ganz anderes, das ursprüngliche Problem, dass eben sowas überhaupt passieren kann, dass der Radreifen sich lösen kann, was dann wohl irgendwie Wartungsschwierigkeiten auch waren und so weiter.
Mhm.
Und dafür gibt es eigentlich eine Kontrollinstanz, das ist eben das Eisenbahnbundesamt.
Und die gibt es wirklich. Ich weiß noch, was eigentlich wollte ich nur.
Ach so. Also eigentlich sollte diese Kontrollinstanz, die ist halt dafür zuständig,
ja.
Zu überwachen, dass die Wartung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Aber sie hat natürlich auch nur begrenzt, kann nicht immer daneben stehen.
Ja, klar.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was eben so eine Privatisierung auch irgendwo mit sich führt, dass versucht wird, Kosten zu sparen, wo es geht. Und das ist ein bisschen.
Ja, also wir reden hier über das Eisenbahnbundesamt, was eigentlich gar nicht wirklich viele Mitarbeiter hat, sondern halt einen Großteil eigentlich nur als Consultants auch wieder einkauft und dann sagt, wie bitte macht jetzt hier.
20.000 Mitarbeiter hat das, glaube ich.
Aber ich glaube, sehr viele davon sind extern oder
ja,
so,
sein,
unter längeren Verträgen.
Ja.
Und die werden halt losgeschickt und müssen dann halt stichprobenmäßig dann kontrollieren, dass die ganzen Bestimmungen halt eingehalten werden. Und genau, da hat es leider dann irgendwie nicht gegriffen.
Ja, es ist halt auch immer nur, kann nur stichprobenartig gemacht werden. Und da gibt es halt immer diese Selbstverantwortung dieser Betriebe. Und wenn das läuft natürlich komplett gegen den Profitmaximierungsgedanken. Und da kann halt sowas passieren. Und es gab halt häufiger das Problem. Es wurden halt dann auch wahrscheinlich, glaube ich, nicht Normen nicht eingehalten, die von dem Hersteller aufgetragen wurden und so weiter.
Mhm.
Also es waren Probleme auf vielen Seiten. Es ist häufig bei so Unglücken, dass immer viele Sachen zusammenkommen. Es ist eben das mit diesem so nah an der Brücke ist, was man auch nicht gewusst hat, dass das ein Problem sein kann.
Ja.
Und das Potenzial ist natürlich immer noch groß, dass irgendwo anders wieder Schwierigkeiten sein können.
Aber eigentlich passiert ja doch recht wenig.
Ja, extrem
dafür, wenig. Dass einfach so viel schweres Metall da unterwegs ist mit so vielen Menschen.
Mhm. Ja, die meisten Unglücke, die passieren, sind auch eher kleiner. Und die passieren dann, wenn Sicherungstechnik deaktiviert wird. Es gibt halt häufig, dass ein Signal nicht funktioniert. Dann springt es auch erstmal auf Rot alles, weil das ist so der Standardzustand, erstmal nichts machen.
Ja.
Und dann kann man auf Befehl. Das heißt, der Mensch, der im Stellwerk sitzt, der Fahrdienstleiter.
Der Fahrdienstleiter,
ja. Teilt mit, ja, du darfst jetzt trotzdem fahren.
Aha.
Das war lange Zeit einfach wirklich ein schriftlicher Befehl, der halt in die Lokomotive gebracht werden musste, woraufhin dann dieser
schriftlich.
Ja.
Schicken die einen Fax oder was?
Ja, so Auto vorbeifahren und halt reinreichen.
Ach so.
Aber es ist heute nicht mehr so. Also man kann, so ein Datentelegramm wird halt gesendet.
Ja.
Und erst dann darf man drüber fahren.
Ja.
Aber da es wieder wirklich nur Menschen dafür zuständig sind, kann es halt da wieder vermehrt zu Problemen kommen. Und da gab es auch mehrfach Frontalzusammenstöße von Zügen auf eingleisigen Abschnitten.
Mhm. Also eigentlich immer regelmäßig nachgebessert. Also auch zum Beispiel bei den Sachen, wo, ich weiß nicht, es war noch Regionalverkehr oder vielleicht sogar S-Bahn-Verkehr, der noch mit PZB gefahren ist, war es häufig so, dass halt Leute mit einem roten Signal halt zum Halten gebracht wurden an einem Bahnhof. dann aber beim Abfahrtssignal nicht mehr auf das rote Signal geachtet haben und dann einfach losgefahren sind und das rote Signal einfach damit ignoriert haben. Und dann wurde zum Beispiel auch eingeführt, dass dann in späteren Versionen von PZB dann, wenn ein Zug so lange in dieser niedrigen Geschwindigkeit gefahren ist, dann schalte ich in einen besonders restriktiven Modus rein, dann muss ich erst daraus befreien, dass er schnell wieder weiterfahren darf.
Verstehe.
Also sowas wird immer sehr schnell nachgepflegt, wenn solche Sachen aufgetreten sind.
Mhm. Genau, das ist auch eben Aufgabe des Eisenbahnbundesamtes zu überprüfen, was man noch besser machen kann. Es gibt immer zwangsweise Gutachten dazu, wo sind überall die Probleme. Auch wenn offensichtlich ein Mensch den Fehler gemacht hat, wird analysiert, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass dieser Fehler passieren kann. Und wo kam da Routine rein, die gefährlich ist?
Also kriegt zum Beispiel der Lokführer jedes Mal, wenn er an diesem Signal ist, immer einen manuellen Weiterfahrbefehl. Mhm. Hat er sich schon dran gewöhnt, dann achtet er auch nicht mehr so stark drauf, als wenn das wirklich mal 2-3 Mal im Jahr für ihn passiert und das für ihn so ein außergewöhnliches Ereignis ist, wo er dann Adrenalin hat und wirklich aufpasst, dass auch jetzt keine Lokomotive entgegenkommt.
Mhm. Also es ist einfach, genau, es ist seine Aufgabe, sein Fehler, aber nichtsdestotrotz wird eben immer noch analysiert, wie konnte es dazu kommen. Ähnlich wie im Luftverkehr auch.
Wie muss man sich jetzt eigentlich so diese Planung des Netzes vorstellen? Also gibt überall Gleise, manchmal gibt es irgendwie nur eins, manchmal gibt es zwei. Weiß nicht, wie breit so eine Verbindung zwischen zwei Städten ausfallen kann. Sind da auch mal 4 Gleise, 6 Gleise? Ist das wie bei der Autobahn?
Kann durchaus vorkommen. Normalerweise werden 2 Gleisen verlegt, die dann im Gleiswechselbetrieb, also die halt quasi von in beiden Richtungen auch befahren werden können.
Ja.
Das heißt also, es werden auf beiden Seiten jeweils für beide Richtungen Signale aufgebaut, alles Mögliche. Und dann auch entsprechend die Möglichkeiten für Überholmanöver halt vorbereitet, dass also ein Zug überholen kann.
Ja.
Meist auch innerhalb von Bahnhöfen einfach. Das heißt, ein Regionalzug hält an Bahnhof X, und weicht aus auf auf Gleis 3 in diesem Bahnhof. Und auf Gleis 2 fährt dann schnell der andere Zug durch.
Mhm.
Und das ist ganz normal in den Fahrplan integriert.
Okay.
Sogenannte Überholstellen gibt es auch noch. Das heißt, auf freier Strecke genau das gleiche Manöver. Mehr für Güterzüge interessant. Oder für außerplanmäßige Überholungen, wenn irgendwie der Regionalzug Verspätung hat oder der schnelle Zug, damit der Betrieb nicht so sehr eingeschränkt wird, wenn das häufiger vorkommen kann.
Und vielleicht können wir mal kurz zurückspringen. Also wir haben ja gesagt, wir haben wie so Maximallänge von Zügen von 750 Metern.
Ja.
Wenn man dann gerade solche Überholspuren plant und so Sachen, das läuft halt alles mit rein. Das ist also so, wenn man jetzt wirklich hergehen möchte, man möchte auf 1,5 Kilometer Güterzüge hoch, dann müsste man halt schon das komplette Bahnnetz nochmal umkrempeln und halt diese ganzen Überholstellen vergrößern.
Verstehe.
Was dann ein sehr großer Aufwand wäre.
Das lässt sich gar nicht mal so eben machen.
Nee, ja. Das ist wirklich groß
Aufwand. Wenn man sowas plant, dann muss man schon viel Geld in die Hand nehmen.
Ja.
Meistens auch irgendwelche, also ist halt problematisch, weil das früher die Bahnstrecken häufig auf die grüne Wiese gebaut wurden und mittlerweile halt dann Städte sich darum entwickelt haben.
Machen die Franzosen ja auch heute noch?
Ja, es ist auch einfacher, muss man sagen. Das Problem ist, dass man eben in Deutschland auch eine hohe Bevölkerungsdichte hat und dann muss man ganz viele Leute dann irgendwie zwangsenteignen und solche Sachen. Das ist nicht so einfach. Das sind sehr langfristige Verfahren. Es ist bei der Bahn ticken die Uhren alle ein bisschen langsamer. Das heißt, man ist sehr vorsichtig im Adaptieren von neuen Technologien, was das Gesamtnetz betrifft, weil es halt einfach extrem teuer ist, das auszurollen auf dem ganzen Netz. Und auch bei Baustellen, wenn man hier Frankfurt-Köln sich anguckt, das wurde Jahrzehnte vorher angefangen zu planen.
Da hat man sich sogar angeschaut, irgendwie wie viel Steigung können wir reinbauen, was geben denn in den 20 Jahren, wenn wir das fertiggestellt haben, die Lokomotiven her.
Was ist Frankfurt-Köln? Das ist diese Schnellfahrstrecke.
Schnellfahrstrecke, ja. Genau.
Die hat eine ungewöhnlich hohe Steigung von 40 Promille.
Ja.
Das, wo momentan nur die ICE-3 drauf fahren können, weil die Steigung so hoch ist.
Weil das die einzigen sind, die das überhaupt bewältigen können.
Genau.
Was qualifiziert die ICE-3?
Die haben halt sind sehr stark pro Achse.
Mhm. Also sie haben, glaube ich, 16 Achsenmotoren. Und das ist halt auf die ganze Zuglänge dann schon relativ viel, sodass er beschleunigen kann. Und wahrscheinlich muss er trotzdem noch häufig noch Sand sprühen.
Die anderen ICEs würden da auch hochkommen. Das Problem ist nur, wenn sie stehen bleiben, würden sie nicht mehr anfahren können.
Ah,
das ist das Problem. Also der ist nicht stärker insgesamt, nur die Räder würden halt, kann man sich vorstellen, die würden dann durchdrehen, wenn man zu stark Gas gibt, weil die Reibung zwischen Stahl auf Stahl ist nicht so.
Das ist was anderes als
Gummi auf Asphalt.
Ja.
Was ist der Unterschied? Also beim ICE gibt es noch einen normalen Triebzug vorne und der ICE 3, der hat das über die ganze Länge verteilt. Genau. Und deswegen ist er so.
Genau, das ist so ein Vierradantrieb beim Auto mehr oder weniger, im Gegensatz zu einem Heckantrieb oder sowas.
Also das ist genau, also der ICE 1, wie man ihn nennt, das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, das sind zwei Lokomotiven, eine vorne, eine hinten, die eine schöne aerodynamische Verkleidung außenrum haben. Und Waggons, die fest aneinander gekoppelt sind und Druckübergänge haben. Also das heißt, da ist künstlicher Druck drin.
Damit man, wenn man jetzt mit hoher Geschwindigkeit halt
im Tunnel fährt, die Ohren nicht zufallen.
Genau. Beziehungsweise auch, wenn ein anderer Zug an einem vorbeifährt.
Ja. Ich hatte mal das Vergnügen, in Schweden mit so einem experimentellen Zug zu fahren. Die haben so einen Versuchsträger für verschiedene Technologien, die haben.
Ja.
Und da haben sie, weil es eben nur ein Versuchszug war, haben sie keine Druckertüchtigung, wie man es bei der Bahn hier nennt, drin gehabt. Und da sind wir halt mit 200 in den Tunnel gefahren. Und dann kam da noch ein anderer Zug und das war schon abenteuerlich.
Abenteuerlich?
Das war schon, das
tat weh oder
das,
was?
Das war, ja, war einfach sehr unangenehm, ja. Also hat schon richtig geknallt so. Das ist nicht schön. Also das ist ganz wichtig, dass das der Fall ist, dass man diese Druckkabinen da drin hat.
Ja.
Genau, und das ist einfach, die Wagen sind fester gekoppelt aneinander, das kann man nicht einfach so rausnehmen. Mhm. Ansonsten ist es aber ein ganz normaler Zug, wie ein Intercity es auch wäre.
Ja.
Der ICE2 ist...
Das heißt, kurz, also der ICE, muss man ja eh noch drauf, der ist sozusagen deshalb schneller erstmal gewesen, weil er einfach überhaupt schneller fahren konnte, weil er eben nicht diese Limitierung in Bezug auf Aerodynamik und Druck hatte.
Ja, also erstmal ist ICE an sich einfach nur so ein Produktname. Das ist irgendwie, die haben keine Gemeinsamkeit sonst. Das
ist, glaube ich, eher fast sogar so ein Konsortiumname von verschiedenen Herstellern, die halt einfach an diesem
Zug... Ja gut, also ich meine, als der ICE überhaupt erstmal auf den Markt kam und der erste Zug war, ich meine, der fuhr ja schon deutlich schneller.
Also es gibt halt, ja genau, der Unterschied ist, dass er sehr schnell im normalen Einsatz fährt. Es gibt halt diese Lokomotiven, die vorne an Intercities dranhängen, die sind gar nicht groß anders als die am ICE.
Ja.
Die könnte das auch. Aber.
Die haben auch Linien zu LZB-Support drin, die haben auch Höchstgeschwindigkeiten von 220 km/h, die kommen da schon gut ran.
Es gibt halt auch einen Zug, das war so ein Versuchsträger auch so, aber der im Produktivbetrieb war, das war der Metropolitan. Das war ein Druck. Mit so Druckübergängen aneinander gekoppelter Intercity quasi, mit der Lok, die heute auch an Intercities dran ist. Und der ist dann auch im ICE-Betrieb übernommen worden. Ich glaube, der fährt er heute noch als ICE zwischen Hamburg und Berlin, glaube ich. Ich bin nicht
sicher. Weiß ich nicht. Ich dachte, das ist gerade Ruhrgebiet und
Hamburg. Das war bis vor ein paar Jahren Fahrplanwechsel, glaube ich. Aber der fährt quasi als ICE. Das ist einfach nur so ein künstlicher Name. Ja. Aber eben diese Aerodynamik bringt natürlich einen großen Vorteil. Bei der Geschwindigkeit ist das natürlich sehr wesentlich. Und diese Lok, wie man sie so kennt, klassisch, ist nicht sonderlich aerodynamisch. Das stimmt. Ja. Auch.
Und der ICE 2?
ICE 2 hat nur eine Lok und einen Steuerwagen an der anderen Seite.
Ja.
Sonst unterscheidet sich auch nicht groß.
Nö. Was heißt das, dass er nur in eine Richtung fahren kann?
Nö, da kann er in beide Richtungen fahren. Nur auf der anderen Seite ist ein Antrieb.
Beim Intercity heißt, ist ja auch schiebt oder zieht.
Genau.
Das ist egal eigentlich. Ist egal.
Wie beim Intercity, wo man auf der einen Seite auch nur einen Steuerwagen hat und auf der anderen Seite die Lokomotive hängt und er kann trotzdem in beide Richtungen fahren.
Genau. Okay.
Dann wird einfach die Lokomotive ferngesteuert von der anderen Seite.
Ah, ja. Deshalb ist kürzer in der Standardkopplung, aber man kann irgendwie zwei einander koppeln. Das ist so der Unterschied. Ist kein großer Unterschied. Der Dreier, der hat quasi die Lokomotive ist auseinandergebaut worden und auf den gesamten Zug verteilt. Das heißt, wir haben einen Wagen, wo die Transformatoren drin sind. Und die Antriebe dann verteilt auf mehrere Wagen, auf mehrere Achsen. Also es ist nicht überall, aber auf mehrere verteilt. Und das ist halt von der Beschleunigung her deutlich besser.
Weil?
Man eben alle gleichzeitig antreiben kann und nicht vorne an die Reibung von einem Achsensatz oder mehreren Achsen beschränkt ist.
Ja.
Sondern es eben gleichmäßiger verteilt ist.
Das heißt, der kommt auch schneller in die Puschen.
Ganz genau.
Ja.
Was ja auch noch ein...
Das ist deswegen,
grundsätzliches Problem ist. Ne?
Deswegen ist es halt bei Nahverkehrszügen, bei neueren, auch überall so wie bei einem ICE. Also wenn man sich hier die
Niederflurwagen bestehen auch eigentlich daraus.
Die Baureihe 425, die jetzt zumindest hier in Süddeutschland sehr populär sind, die sind so als S-Bahn fahren die hier. Das sind so ein Niederflurwagen.
Zumindest.
Also man kann sagen, das ist sozusagen ein Trend in das der Bahntechnik, gängige, dass man einfach das jetzt sozusagen verteilt.
Genau, man hat halt das Problem, dass man die nicht leicht auseinanderkoppeln kann, weil da sehr viel natürlich zusammenhängt zwischen denen.
Ja.
Und die haben halt ein eigenes Stromnetz intern. Also meistens haben die Züge dann intern nochmal ein Gleichstromnetz, wo halt dann die Transformatoren quasi ein internes Stromnetz bespeisen, an dem halt alle Elektromotoren hängen.
Ja.
Und das ist eigentlich schon, wenn man halt hohe Beschleunigung haben möchte, eigentlich unumgänglich, sowas in der Richtung zu
bauen. Deswegen fährt man die meist in nicht ganz so langen Verbänden, aber dann mehrere aneinander, sodass man dynamisch je nach Bedarf dann unterschiedlich lange Züge machen kann. Also in den Randzeiten kürzere, dann lässt man einfach einen im Bahnhof stehen irgendwo und in den Stoßzeiten dann mehrere.
Das heißt, der ICE 3 ist eigentlich überhaupt erst, sagen wir mal, gut, Revolution ist vielleicht das falsche Wort, aber stellt sozusagen eine signifikante technische Veränderung des ursprünglichen E-Triebwagen-Konzepts dar. Und das war dann aber auch der erste oder war das auch schon vorher bei den Straßenbahnen?
Das war schon vorher, das ist nichts wirklich Neues.
Also in der Vollbahn, also in der richtig weit verbreiteten Eisenbahn in Deutschland zumindest, ist es schon
das erste Mal. Deutschland ist das erste Mal, dass im Fernverkehr sowas eingesetzt wird. Es gab früher nochmal so Ausnahmeerscheinungen, so. Aber das ist der erste relevante.
Ist es nicht so, dass, also man kennt das so von Strecken, was weiß ich hier, zwischen München und Stuttgart zum Beispiel, da fährt der ICE tatsächlich, da fährt der Intercity tatsächlich ein paar Minuten schneller als ein Intercity-Express.
Ja, der Intercity kann halt auch 200 fahren im Regelbetrieb,
ja.
Wenn die Strecke nicht auf mehr.
Aber ist der leichter als ein ICE und deswegen kann
ich
er
denke mal, das besser beschleunigen? Eher Fahrplan.
Das sind Fahrplan-Sachen. Ja, das würde ich auch sagen. Also zumal da wahrscheinlich auch die gleichen Halte sind. Ich kenne die Strecke jetzt nicht so genau. Von daher ist es wirklich.
Ich hatte nur gehört, dass der Intercity Express länger braucht, um auf dieselbe Geschwindigkeit zu kommen.
Ja, die Intercities sind normal auch sehr schwer. Also noch sehr schwere Züge, das weiß ich jetzt nicht. Also
die kann sein, aber
das kann sein.
Also, ich würde mal schätzen vom Gefühl her, dass es eher eine Fahrplansache ist.
Ja.
Okay.
Zumal ja die meiste Zeit ja dann auch in der Normalgeschwindigkeit gefahren wird. Also ich nehme nicht an, dass das da
ist. Also der ICE ist eigentlich gar nicht so toll.
Doch, das ist schon eine schöne Sache, aber es ist natürlich jetzt nicht irgendwie. Das ist viel auch immer so eine Nationalstolz-Sache, dass wir haben jetzt hier den neuesten und besten und sonst was. Aber im Prinzip, es geht einfach mehr um so eine ganze Konzeptfrage und dass das ganze Konzept stimmig ist. Der ICE ist nicht der Zug, um alle zu knechten, sondern es ist einfach nur ein Konzept für einen bestimmten Einsatzzweck.
Ja.
Und der ist nicht für alle Einsatzzwecke geeignet. Man kann nicht jedes Problem mit diesem ICE totschlagen.
Ja.
Das wird halt gerne dann so ein bisschen so präsentiert. Genauso wie es ist in Frankreich mit dem TGV. Es ist auch so eine nationale Sache natürlich. Das wird viel staatlich subventioniert. Da will man das natürlich auch im Staat halten, die Investitionen.
Das funktioniert auch nur mit Staat.
Genau, deswegen gibt es ja auch diesen großen Aufschrei momentan in Frankreich über den potenziellen Einsatz von Velaro, also ICEs von Siemens in dem Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich.
Ja.
Weil das halt klassische französische Domäne ist.
Ja.
Dann, inwieweit das jetzt wirklich in Erwägung gezogen wird oder ob das nur ein Politikum ist von der Betreiberfirma, um Alstom den Hersteller des TGVs unter Druck zu setzen, ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist eine absolute nationale Streitfrage, sowas.
Ja, aber wie ist es denn so der Wettbewerb in dieser Hochgeschwindigkeitstechnik? Ich meine, man kann sagen, das ist ja jetzt alles nichts Besonderes, aber ich meine, es kommt jetzt auch nicht jedes Jahr ein neuer Hochgeschwindigkeitszug raus, sondern es ist ja eine lange Entwicklung und da muss einiges getestet werden, wie ja auch dieser Unfall gezeigt hat, das hat alles so seine Chancen und Risiken. Wie viele Hochgeschwindigkeitszugkonzepte stehen denn so miteinander in Konkurrenz weltweit? Ich meine, die Japaner haben ja auch noch irgendwie ein System.
Ja.
Ich weiß nicht, wer sonst noch mit im Spiel ist.
Es ist halt immer die Frage, wo beginnt die Hochgeschwindigkeit? Das ist halt Höchstgeschwindigkeit.
Ja.
Oder
also Österreich hat jetzt da auch, sagen sie ja, Hochgeschwindigkeitszüge, die halt wie in Budapest fahren. Das sind halt auch meistens dann 220 km/h.
Ja.
Wenn man jetzt PZB sagt, ab 160 km ist Hochgeschwindigkeit oder wenn man sagt, man hat ab LZB Hochgeschwindigkeit, ist halt irgendwie schwer irgendwie zu definieren.
Also man kann definitiv sagen, dass es da eigentlich drei Länder gibt, die weltweit führend sind. Das ist halt, also aus meiner Sicht, so ist Deutschland, Frankreich und Japan nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Also
ja.
Die haben halt unterschiedliche.
Und der Rest ist halt Technologietransfer oder wirklich dann einfach Kauf von Technologien schon.
Ja.
Genau.
Und also wir haben in Russland jetzt auch ICE-Garnituren am Fahren zwischen St. Petersburg und Moskau. In China werden auch inzwischen schon die Siemens-Garnituren eingesetzt. Also das greift so ein bisschen um sich und der TGV wird dann...
TGV
war das nicht in Monaco?
Monaco?
Das ist in Frankreich. Casablanca? Nicht Monaco.
Marokko meinst du?
Marokko, ja. Mist.
Ja, die bauen sich ein komplettes Hochgeschwindigkeitsnetz jetzt auf in Marokko.
Ja, mit TGV-Technik.
Scheinbar, also so das ist noch nicht so gehört, weit, ja. Aber ich glaube, das ist der, mit diesen Doppelstock-TGVs, das kann halt, das bietet halt Siemens nicht.
Ja.
Das sind sie auch alleine, glaube ich. Weiß nicht, oh, die Japaner haben, glaube ich, auch noch sowas. Bin ich nicht sicher.
Weiß ich auch nicht.
Die Italiener, die haben da auch, Es gibt halt, man muss halt auch bedenken, dass so ein Zug immer aus ganz vielen verschiedenen Subsystemen besteht und das auch nicht unbedingt, es sind immer Konsortien. Das ist.
Die Italiener haben so ihre eigenen Vorzüge. Die fahren inzwischen statt mit dem Nachfolger mehr oder weniger schon von LZB, was jetzt europaweit standardisiert wird, haben aber dann jetzt momentan nicht so jetzt die berühmte Hochgeschwindigkeitstechnologie, könnten aber jetzt zum Beispiel durch diesen Einsatz von diesen neuen Technologien, die jetzt europaweit standardisiert werden, halt dann sehr einfach zum Beispiel einfach ICEs fahren lassen auf ihrem Gleisbett und auch TGVs.
Genau, also dieses noch um dazu zu sagen, dieses LZB-System, das ist nicht europaweit, das ist eine deutsche Sache, worüber wir vorhin geredet haben, diese Beeinflussung. Mhm. Und da wird jetzt europaweit wurde ein Standard festgelegt, der auch noch nicht ganz
durch. ETCS ist, glaube ich, bis Level 2.
Also noch nicht ganz, also das sind Details, aber das ist noch nicht ganz durchspezifiziert und die streiten sich noch und jeder will seine Sachen reinbringen. Das ist noch nicht richtig etabliert, aber es kommt.
Wie heißt der Standard?
Our European Train Control System, ETCS. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Leveln, die umgesetzt werden sollen. Das endgültige Ziel ist dann, dass das Level 3 erreicht wird, was dann auch wirklich die Abschaffung von Blöcken im Bahnverkehr bedeuten würde und dann hin zu diesen Moving Blocks gehen würde, dass man also relativ Abstände fahren kann und dann halt keinen Blockverkehr mehr fahren kann. Und das sind auch dann die Standards, wo dann auch GSMR ins Spiel kommt, also dieses speziell auf den Zugverkehr zugeschnittene GSM-System.
Ja, weil eben ausgerollt wird. Keine durchgehende Linie besteht wie im deutschen System, sondern vereinzelte Punkte nur.
Genau.
Wo aber mehr Daten in beide Richtungen übertragen werden.
Du redest jetzt von GSMR.
Nein, über ETCS.
Ah, okay. Bleiben wir erstmal dabei.
Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel stehen bleibt, da hat man nicht unbedingt Daten übertragen, weil man nicht genau auf dieser
sogenannten. Also das sind kein Kabel mehr, sondern das ist so eine Balise, die einfach alle 50 bis 100 Meter im Gleisbett drin ist. Das ist halt so mit einem gelben Kopf oben drauf.
Ja.
Und da fährt der Zug rüber und beim Rüberfahren gibt es einen Datenaustausch. Mhm. So, und wenn jetzt der Zug steht und halt über nicht keine Balise mehr rüberkommt, dann kriegt er auch keine Weiterfahrtserlaubnis. Und
da kommt dann GSMR.
Genau, und da muss man dann halt dann mit anderen Technologien ran, um halt an diesen Zug wieder sagen zu können, hier sind deine Koordinaten, also hier sind meine Koordinaten, schau bitte die aktuelle Situation an, darf ich weiterfahren? Und dann kann man einen Weiterfahrbefehl über GSMR zum Beispiel.
Da wird ja auch das erste Mal das Thema Security dann wirklich richtig interessant.
Genau.
Mhm. Weil da eben Funkübertragung für lebenswichtige Daten.
Ja, GSMR, also das ist sozusagen ein speziell für den Eisenbahneinsatz.
Genau.
Gedachtes GSM.
Auf eigenen GSM Frequenzen. Mit eigenen Frequenzen, mit Gruppenruf und mit ganz klaren Prioritäten. Also es gibt dann halt Calls, die andere Calls verdrängen können.
Ja.
Also ich war da auch schon mal Zeuge eines Telefongespräches einer Zugchefin und sie hat sehr offensichtlich mit mehreren Leuten geredet. Das ist irgendwie so ein Broadcast- oder Multicast-Gespräch gewesen sein. Also das war ganz interessant.
Und das System wird halt jetzt auch, ist es glaube ich auch vorgeschrieben jetzt, dass zumindest auch LZB-Strecken dann auch in Deutschland müssen auf dieses System jetzt in den nächsten Jahren umgerüstet werden, damit halt gerade dieser europäische Zugaustausch halt möglich wird.
Aber derzeit ist es so, dass wenn dieser Velaro, also der neueste ICE, also ist das eine ICE 4 oder?
Velaro D, der wird auch unter ICE 3 fahren.
Ist ein Dreier,
genau. Also so in dem Bahnjargon. Es gibt auch schon verschiedene ICE 3s, aber das ist.
Ja, okay, Details. Das ist mehr so eine Plattform, ne? Also es ist sozusagen so ein Modulsystem, was dann in China ein bisschen anders zusammengebaut wird.
Genau, das ist der heißt dann Velaro CN, glaube ich, und dann.
Genau, der einzige große Unterschied jetzt beim neuen ICE ist halt, dass er diesmal wirklich komplett von Siemens kommt und nicht mehr von verschiedenen Firmen zusammengekauft wurde.
Ah, ja.
Also Siemens hat das vorher schon hauptsächlich gemacht und hat sich selber rumgekümmert, aber der ist jetzt wirklich komplett von Siemens aus einer Hand gebaut worden. Das ist eigentlich so der einzig große Unterschied und halt dann die Vorbereitung auf die neuen, auf die anderen Stromsysteme.
Genau.
Und viele Kleinigkeiten, also dass bei TGV zum Beispiel auf den französischen Strecken durch den Schotterunterbau halt bei hohen Geschwindigkeiten Steine halt eher von unten gegen den Zug prallen, dass er da extra nochmal gehärtet werden muss. Das ist der TGV schon. In Deutschland fährt man halt auf Beton-Unterbau und so Kleinigkeiten müssen halt auch überall beachtet werden.
Ja,
genau. Es ist halt gerade dieser Prozess ist sehr gut zu beobachten, dass alles in Europa da sehr stark zusammenwächst. Es ist also, dass Spanien kriegt jetzt immer ein stärkeres, also investieren sehr, sehr viel Geld in ein gutes Schnellfahrnetz, wo auch eben diese Velaros drauf fahren. Italien bindet sich gerade an Frankreich an. Die Schweiz baut den angesprochenen Tunnel.
Genau. Barcelona nach Frankreich wird ausgebaut.
Genau, es wird.
Das heißt, es gibt so einen europäischen Masterplan, wie man alle Netze zusammenführt.
Genau, das wird auch stark subventioniert dann von der EU. Genau. Es gibt da so sogenannte weiß nicht, Magistralen nennen sie das, so Hauptstrecken, die wie eben jetzt Paris
über Wien, dann
Stuttgart, München,
vielleicht
Wien,
bis Budapest dann runtergehen soll.
Mhm. Da wird dann eben investiert, dass die Strecke verbessert wird, dann fließen dann eben ein bisschen mehr Geld. Das ist natürlich nicht, dass sie alles zahlen, aber dass eben das subventioniert wird und dann es attraktiv wird. Mhm. In dem Kontext ist auch ein bisschen zu sehen, diese Verbesserung der Strecke zwischen Ulm und Stuttgart.
Das umstrittene Stuttgarter Bahnhofsprojekt.
Nee, das ist, ja, es ist, glaube ich, auch Bestandteil
also
von Gesamt.
Die Strecke selber ist, glaube ich, nicht bestritten, weil also die wirklich eine große Fahrzeitersparnis bringt und halt überhaupt erst diese europäische Magistrale, die halt langlaufen soll, dann erst auf die Paris-München-Zeit von 4 Stunden und 40 Minuten runterdrückt.
Also um das in Fahrplanzeiten auszudrücken, diese Strecke, die bringt eine halbe Stunde und dieser Stuttgart 21 bringt so 8 Minuten, das ist dieser Tunnel, da um den geht's, da ist der Streit.
Ja.
Die Strecke ändert so ein bisschen südlich von Stuttgart, die neu gebaut wird.
Genau, weil sie derzeit sozusagen durch sehr bergiges Gebiet geht mit hohen Steigungen und dementsprechend muss dort langsam gefahren werden.
Mhm. Genau.
Ich weiß nicht, hatte irgendwo mal den Mythos gehört, dass schon aber vor einigen Jahren schon mal schnellere Streckengeschwindigkeiten erreicht wurden nach München, als das heute der Fall ist, oder ist dem nicht so?
Vielleicht neu. Sprichst du auf die Nürnberg-Ingolstadt-Umfahrung an. Also wenn man jetzt gerade aus Berlin kommt, ist ja,
kommt man nee, jetzt. Ich meine jetzt so zwischen Stuttgart und München.
Kann gut sein, dass man Neigetechnik-Züge mal ausprobiert hat.
Keine Ahnung, also wüsste ich nichts von.
Weiß ich auch nichts. Also es gibt die Geislinger Steige, das ist halt schon ein ziemlich großer Engpunkt, wo halt hohe Steigungen auch vorher herrschen. Und weiß ich auch sonst nichts weiter.
Okay, das heißt, diese Strecke ist sozusagen Teil der Gesamt, der europäischen, ist sozusagen ein europäischer Gesamtplan.
Genau.
Und soll eine halbe Stunde bringen zwischen Stuttgart und Ulm schon.
Genau.
Oder zwischen Stuttgart und München.
Ja, das auch.
Nein, ich meine sozusagen ist die halbe Stunde schon bis Ulm. Ich meine, das ist glaube ich eine Stunde
Fahrt.
Ne?
Ja.
Und das geht dann doppelt so schnell?
Ja.
Echt?
Das ist mein Kenntnisstand, ja.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich weiß jetzt gerade nur, was mich betrifft, das ist halt das...
waren es ein paar 20 Minuten, aber es war schon sowas, ja.
Ja.
Es war schon erheblich.
Mhm. Und es hat den Vorteil, dass es, glaube ich, wieder auf gerade Zeiten dann in Stuttgart rausläuft.
Genau.
Und der Zug auf geraden Zeiten in München losfährt. Also dann, um so Taktfahrpläne halt dann am Aufrecht zu erhalten.
Das ist so auch so ein kleines Thema, ist diese Fahrgastpsychologie. Dass wann Leute Züge nehmen und wann nicht. Wo man einfach feststellen kann, dass Leute Züge nehmen, wenn sie zu vollen Stunden fahren. Oder zur halben
Stunde oder Viertelstunde. Also
aber
Sachen,
sobald sie,
die man sich gut merken kann.
Um zur dritten Minute oder zur 23. fahren, dann geht gar nichts mehr. Dann fahren sie einfach. Das ist einfach festzustellen, ja. Und das ist auch sowas, weswegen man versucht, wenn man es geschickt macht, wenn man Stadtbahnen hat oder Busse, dass man auch in den Randzeiten regelmäßig in Takt fährt, obwohl die Fahrzeuge leer bleiben, damit die Leute wissen, dass alle N-Minuten
Was kommt, das überhaupt fahren.
Weil sonst müssen sie auf den Fahrplan gucken und das wollen sie nicht und dann machen sie es irgendwie anders.
Und dann noch weiter geht's dann, wenn man dann den integralen Taktfahrplan anschaut, dass man dann versucht, die Fernzüge zu geraden Uhrzeiten einfahren zu lassen und dann kurz darum die Regionalexpresse und Regionalbahnen dann ein bisschen weiter Abstand rumfahren zu lassen, sodass man auch dann diesen Übergang hat von ICE an den Großbahnhöfen zu den Regionalbahnhöfen und dann auch dort dann halt den Kunden der Deutschen Bahn halt dann so mitbringen kann, wie dass man halt nicht jetzt eine Stunde warten muss, um auf den Regionalexpress zu warten. Also es wird versucht schon alles so ein bisschen zusammen zu...
Natürlich geht das nicht an jedem Halt,
drücken,
das ist logisch.
Ja.
Vor allem, wenn man so im Ruhrgebiet sich das anguckt oder sowas, da geht es natürlich nicht so gut.
Aber die Schweiz zum Beispiel fährt ja sogar integrierten Taktfahrplan im Gegensatz dazu, die haben ja sogar die Fähre mit eingespannt. Also da ist dann die Fähre
integriert
mit abgestimmt.
Integriert heißt, wenn es intermodal wird, wenn man das heißt, verschiedene Verkehrssysteme aneinander koppelt.
Mhm.
Sehr häufig gibt es das Problem, dass man irgendwie dann im Zug ankommt und fährt kein Bus mehr oder Bus ist 2 Minuten davor gefahren, weil das nicht aufeinander abgestimmt ist.
Okay, bleiben wir nochmal kurz bei diesem europäischen Netz.
Ja.
Und vielleicht auch nochmal, was weiß ich, diese Stuttgart 21-Geschichte, ich meine, ist hier nicht die ganze politische Diskussion, die sich da entfacht hat, kommentieren oder diskutieren. Da fehlt uns jetzt, glaube ich, auch einfach das Grundwissen. Aber nur um mal zu verstehen, was sozusagen da der Plan ist und vielleicht auch so diese Wechselwirkung, die so ein Kopfbahnhof hat auf so ein Netz versus eines Durchgangsbahnhofs.
Also generell kann man sagen, dass halt so ein Bahnhof ist, hat verschiedene Faktoren, die er
den Durchsatz.
Was für einen Durchsatz er hinbekommen kann. Und wenn man jetzt natürlich einen Kopfbahnhof hat, wo jetzt Züge mehr oder weniger Durchgangsverkehr fahren, ist es natürlich so, dass ein Zug, der von Norden kommt, auf irgendein Gleis geschickt wird. Und beim Überfahren von den anderen Gleisen des Bahnhofs.
Wenn er nach Süden wieder raus will, muss er alle Gleise überfahren.
Muss er einmal alle Gleisen überfahren, muss halt auf der anderen Seite wieder raus. Und dabei, wie wir durch diesen Blockverkehr gelernt haben, werden alle Gleisen einmal gesperrt. Und je nachdem, wie groß diese Blöcke sind, ist es dann auch schon ein richtig großer Aufwand. Das heißt also, so ein Bahnhof kann durch so einen reinkommenden Querschläger-ICE für ein paar Minuten halt außer Gefecht gesetzt sein.
Vor allem, wenn ein Kopfbahnhof, wissen wir ja auch, dass wir damit irgendwie 20 km/h oder sowas gegen Ende reinfahren. Das heißt, das kann man nicht irgendwie mit 70 reinfahren und dann stark bremsen, sondern da wird richtig langsam reingefahren.
Also das Anfahrtsgebiet ist auch schon auf 40 km/h meistens runtergebremst. Weil halt die ganzen Weichen da liegen und die Weichen sind teuer, also kauft man billige Weichen, die nicht so schnelle Geschwindigkeiten haben. Also ist alles so ein bisschen tricky. Und deswegen hat man halt angefangen, Überschlagbauwerke zu bauen, die quasi einfach Überwurfbauwerke zu bauen, die Weichen einfach mal von der südlichen Seite auf die nördliche Seite zum Beispiel katapultieren, ohne jetzt den komplett anderen Bahnverkehr zu beeinflussen.
Überwurf heißt einfach, dass wir Gleise haben, die einmal über eine Brücke auf die andere Seite geführt werden, was auch extrem teuer ist, weil Züge sehr schwer sind.
Und genau, also das ist halt auch entsprechend teuer. Und
also das ist aber in Stuttgart der Fall zum Beispiel, ne? Da gibt's ja diverse Überwurf.
Also das fängt ja schon weit 20 Kilometer fast schon vor Stuttgart an, wo dann versucht wird, diese Gleisen so zu sortieren, dass sie halt möglichst gut dann in den Bahnhof reinkommen.
Genau, das ist halt auch so, dass es wird ja auch, wenn dieser Bau durchgeführt wird, wird ja auch sehr viel Platz frei. Sieht man ja, wie viele Hektar das überhaupt sind, wie das durch dieses Vorfeld frei. Und wenn man jetzt sagen würde, man würde eine Bresche schneiden durch den Rest von Stuttgart und das überirdisch fahren lassen, würde trotzdem so viel frei werden, weil es einfach. Es liegt nicht daran, dass es unterirdisch ist, plötzlich das Ganze, sondern einfach, weil man viel weniger Weichen braucht.
Weil einfach der Kopfbahnhof
so viel aufhört. Und Weichen sind halt auch sehr teuer, die haben sehr hohen Verschleiß und die Wartung.
Die Sachen, die gehen immer
müssen
kaputt.
Beheizt werden und so weiter im Winter.
Ja.
Also das ist alles nicht so, viele Signale braucht man. Das ist eine teure Sache. Ja.
Das heißt, ein Durchgangsbahnhof ist allein schon deshalb, also jetzt aus Sicht der Bahn, schon deshalb interessant, weil es sich einfach als Bahnhof billiger und einfacher betreiben lässt.
Absolut.
Und so für den Durchsatz.
Durch das auch ganz extrem. Man kann auch viel weniger Gleise, viel mehr
das Gleiche liefern. Also ich denke mal, dass auf mindestens, ich meine, sonst würden sie ja nicht neu bauen, mindestens halt die aktuellen 16 Gleisen jetzt auf 8 Gleisen gepresst werden können. Das heißt also, da muss schon irgendwie schon eine Relation vorhanden sein.
Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr starker Unterschied.
Aber ihr seid jetzt mit den Plänen so nicht vertraut.
Es ist auch irgendwie, wir haben es versucht, so ein bisschen wirklich mal reinzugucken. Also bis auf die Prognosen, die halt so in Aussicht gestellt wurden, wie viele Züge jetzt zum Beispiel bestimmte Strecken fahren werden, ist es da relativ schwer, irgendwie einen Überblick zu bekommen. Und
da
fehlt uns
Daten
auch selber nicht. Das Wissen so viel.
Man kriegt die Daten auch kaum. Also wir haben ein bisschen geschaut, man kriegt irgendwie so ein Planfeststellungsverfahren, aber nicht irgendwie die Gutachten dazu. Oder das ist alles nicht ganz so transparent.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch dann, der Mittelpunkt
dadurch der Diskussion. Dadurch ist es halt auch sehr schwer zu bewerten.
Also generell kann man sagen, dass halt ein Durchgangsbahnhof wesentlich höhere Kapazitäten zulässt als ein
Deswegen
Kopfbahnhof.
Werden ja auch keine Kopfbahnhöfe mehr gebaut. Also
das waren ja früher Prestigeobjekte der Stadt, die halt in der Mitte der Stadt sind, prunkvoll.
Ja.
Leipzig zum Beispiel, kennt man ja, das ist einfach eine Sache, dass halt einfach die Stadtverschönerung damit auch irgendwie.
Wenn man jetzt mal sich Riesenstädte anguckt wie Paris und London, wo man mehrere Bahnhöfe hat, das ist eine Katastrophe, da den Zug zu wechseln. Wenn man jetzt irgendwie aus Karlsruhe kommt und dann nach London weiterfahren will, dann muss man vom östlichen Bahnhof zum nördlichen. Dazwischen halt mit der Metro und das ist nicht so schön alles insgesamt, wenn man viel Gepäck hat und so.
Fast schon wie Flughäfen.
Ja, genau. Also
das ist ja das, was die Bahn ja gerade bekämpfen möchte.
Mhm. Genau. Und das hatte bislang auch, also in den meisten Fällen, also zum Beispiel in Berlin hat man ja einen Turmbahnhof sogar, das ist eine sehr eindrucksvolle Sache. Das heißt, dass auf verschiedenen Ebenen Züge in verschiedene Richtungen sich kreuzen.
Mhm.
Gibt es ja mehrfach in Berlin. Und man kann aber, gibt da verschiedene Formen, dass man die Gleise entheddert quasi. Dass man eben versucht, diese Vorfeldproblematik zu lösen.
Das heißt, die Kunst liegt wirklich da drin, man muss sozusagen global denken. Also jetzt nicht nur global, nicht der ganze Planet, sondern wenn man sozusagen sein Netz anschaut, da die Kapazitäten voranzutreiben, ist ein sehr diffiziles Zusammenspiel von extrem vielen Komponenten.
Ja, man muss auch, also Demografie muss man alleine, wie entwickelt sich das Ganze? Reicht das jetzt mit unseren 2 Tunnelröhren, die wir da haben?
Aber wie steht denn Deutschland zum Beispiel da? Also ich meine, die Schweiz wird immer gerne gelobt für ihr Eisenbahnnetz, was sehr umfangreich ist und wohl auch sehr pünktlich. Wie bewertet ihr denn sozusagen den Ist-Zustand?
Das ist extrem gut.
Also ja, eigentlich Netz auch führend auf jeden Fall.
Absolut.
Woran macht ihr das fest?
Es, an der Transportmenge an Passagieren ist das eine. An der durchschnittlichen Pünktlichkeit ist natürlich immer schwierig zu bewerten, wie das gemessen wird und so weiter.
Technologie fördert oder Technologie treibend halt vor allem, also was für Züge fahren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach so die Baureihen anschaut oder wenn man sich anschaut, auch dann bei der bei den Hochgeschwindigkeitszügen TGV versus ICE, kann man ja jetzt auch einmal über Hochgeschwindigkeit, also über die schnellste höchste Geschwindigkeit reden oder einfach über Fahrkomfort und so Sachen. Und meinem Eindruck ist auch der ICE da schon ein bisschen besser.
Na gut.
Aber ändert sich halt auch wieder von Jahr zu Jahr, klar. Aber sie sind halt einfach im Vorderfeld, im Spitzenfeld.
Ja, und dann auch die Anbindung der Städte und die, man kann das, also was für mich immer ein guter Messpunkt ist, ist, wie ist der Flugverkehr innerhalb des Landes?
Ja.
Das ist, finde ich, eigentlich eine, weil das Auto als Konkurrenz zu bemessen ist mal recht schwierig. Aber am Flugverkehr kann man es ganz gut festhalten. Und in Deutschland ist der Flugverkehr zwischen manchen Städten existent, zum Beispiel München, Hamburg, weil das nicht so einfach ist. Und da wird halt wieder alles dran gearbeitet. Auf jeden Fall eine sehr umstrittene Baustelle, anderes Thema. Aber man versucht, diese Fahrzeit zu verkürzen. Aber man hat natürlich ab einer gewissen räumlichen Entfernung ist es schwierig, gegen Flugverkehr anzukommen mit der Schiene.
Ein anderes Beispiel ist ja auch Paris-London zum Beispiel.
Anderes Beispiel ist Paris-London, da ist kaum noch Flugverkehr da.
Ach, ernsthaft?
Es gibt es noch wenig, aber es ist unglaublich
reduziert. Ich hätte letztens mal ein paar Zahlen
es war gesucht, enorm.
Also der Zug hat da schon ordentlich runtergefahren.
Mhm. Und ist auch wirklich innerhalb von Frankreich gibt es auch nicht mehr viel. Also nur noch die, wenn man diagonal will quasi.
Durch die TGV-Verbindung.
Durch die TGV-Verbindung. Das war auch ganz klar das Ziel von Ihnen. Und da gibt es halt natürlich Länder, wo es nicht so einfach ist. Aber wenn man so Richtentfernung nimmt, wenn man sich so überlegt, man nimmt jetzt die Entfernung von, weiß ich nicht, 500, 600 Kilometern, als Richtwert. Und wenn man sieht, dass da der Flugverkehr keine Chance hat, dann ist das ein Zeichen, dass das Netz ganz gut ist. Mhm. Also so ist meine persönliche Interpretation. Das ist nichts, was irgendwie
würde jetzt allgemein auch zustimmen.
Aber man muss halt irgendwas als Indikator nehmen.
Jetzt haben wir natürlich extrem immer diese Personenverkehr-Perspektive eingenommen bisher. Der Güterverkehr spielt ja auch eine große Rolle.
Wahrscheinlich sogar die größere. Also, ja, vielleicht schwierig zu sagen.
Also ist immer die Frage, wie man sieht. Also vom Infrastrukturaufgabenbereich ist natürlich der Personenverkehr vorrangig, also wenn man es aus Staatssicht sieht. Aber aus wirtschaftlicher Sicht sieht es schon ein bisschen anders aus. Da ist so Güterverkehr zum Beispiel, also vor allem der Verkehr von produzierenden Industrie zum Hafen hin. In Deutschland ist das ein sehr interessantes Thema.
Ja.
Also da gibt's, also da würde die Bahn sehr gerne tagsüber die ICEs halten lassen und die Güterzüge mit voller Autos.
Durchlassen. Nachts passiert dann auch wirklich, nachts wird es dann auch wirklich so ein bisschen geschifftet von den Prioritäten, ja, dass dann die Güterzüge doch ein bisschen mehr Priorität
haben. Nee, die haben definitiv absolute Vorrang in nachts und tagsüber haben die Personenzüge absoluten Vorrang. Also und das stört die Bahn da so ein bisschen, weil die Bahn hat auch Studien, was kostet es eine Minute Verspätung sie, was kostet sie ein frustrierter Passagier und wenn man es aufrechnet, lohnt sich eher trotzdem den Zug durchzulassen mit den Autos drauf.
Ja, also vor allem, weil es halt auch zum Teil Just-in-Time-Verkehr ist und dann auch bestimmte SLAs, also sie garantieren halt bestimmte Anlieferungszeiten, weil zum Beispiel...
SLA?
Service Level Agreement.
Ja, aus der IT eigentlich so dieser Begriff.
Ah, okay.
Das halt zum Beispiel, weil die Motoren müssen halt da sein, wenn natürlich dann einfach die Karosserien bereitstehen, dass halt die Motoren angebaut werden können. Mhm. Und da gibt es dann einfach wirklich Züge, die müssen einfach dann durch und werden auch entsprechend dann hoch behandelt.
Genau, also das
und die ist werfen halt die werfen halt vor allem dann richtig Schotter ab für die
Ansonsten gibt es halt so volle Züge, alle, die volle Züge beladen kriegen, benutzen eigentlich die Bahn sehr gerne. Also auch so Kohle, Transport und sowas. Und so irgendein Schüttgut aller Art. Einzelverkehr, wo man nur so LKW-Größen hat, also es gibt kaum, also es gibt schon zusammengestellte Züge natürlich, aber es ist weniger der Fall. Also
es gibt dann die rollende Landstraße, wo sich das so ein bisschen
vielleicht verfehlt, aber das ist halt eigentlich auch alles so Pilotprojekte, wo LKWs auf Züge fahren und sowas, aber richtig da ist es schwierig, da
dem LKW-Verkehr
den Rang abzulaufen. Interessant wird es natürlich, wenn man jetzt das wieder auf höherer Ebene sieht und so richtigen Langstreckenverkehr.
Und da versucht die Schifffahrt zu attackieren.
Die Russen bauen nämlich ihre transsibirische Eisenbahn immer weiter aus.
Ja.
Und verbessern den Streckenzustand zunehmend. Haben jetzt vor kurzem alles zweigleisig jetzt endlich gemacht.
Aha.
Wurden ein paar Brücken erneuert und so.
Und so weiter. Und ist es eine ewig lange Strecke und der Etat ist auch begrenzt.
Ja.
Aber eigentlich geht es ja der russischen Eisenbahn ziemlich gut.
Ja, es ist okay. Ja, ich meine, aber ist halt auf die Streckenlänge gemessen, ist das schon ein Problem. Also sie wird häufig sehr langsam gefahren, irgendwie 50 km/h oder sowas. Aber es ist interessant ist halt, dass es da eine durchgehende Schienenverbindung zwischen China und Westeuropa gibt.
Ja.
Und das ist von der Fahrzeit her natürlich ein enormer Unterschied zum Schiffverkehr.
Das kann trotzdem noch eine Woche sein, aber es ist halt wahrscheinlich die Hälfte zum Schiffverkehr.
Ja.
Und der Schiffverkehr, die großen Containerschiffe kommen nicht durch den Suezkanal durch und so weiter und so fort.
Müssen ja außenrum über Afrika geroutet werden und da kann die Bahn dann schon durchaus punkten.
Mhm. Man, Sachen, die in Schiffen liegen, sind halt einfach totes Kapital so.
Ja.
Und das ist halt ein Thema, das interessant
das
werden kann.
Das wird schon gemacht oder das ist sozusagen
der Plan? Gibt schon, aber es ist noch
ausbaufähig.
Nicht so. Das ist definitiv ausbaufähig und ist sehr interessant. Und das, um jetzt noch weiter auszuholen, also was da gibt es noch, die Japaner, die haben sehr starkes Interesse ans Festland angekoppelt zu werden, weil sie haben ihre Inseln schon mehr oder weniger die großen zumindest miteinander verbunden mit Tunneln.
Mhm.
Und sie haben im Prinzip zwei Möglichkeiten, sich ans Festland anzubinden. Sie haben großes Interesse schon seit Ewigkeiten, sich an Südkorea zu binden.
Das wäre ein Monstertunnel mit 200 Kilometer Länge.
209 Kilometer langer Tunnel wäre das.
209 Kilometer.
Ja. Zwischendrin gibt es Inseln, wo man...
Wie lang ist dieser Gotthardtunnel, der jetzt gerade gebaut
54?
Wurde?
50? Sowas. Und der Ärmelkanaltunnel ist auch nur 50 Kilometer.
Also nicht im Ansatz.
Nein.
Das ist
die
schon
haben halt, die haben das Projekt, das ist schon länger... Die haben es dann, als sie gehört haben, dass dieser Ärmelkanal und diese ganzen anderen Sachen kamen, haben sie es erstmal gewartet und geguckt, wie die Erfahrungen da sind. Sie haben halt auch noch ganz andere Problemstellungen. Sie haben halt Erdbeben und so weiter.
Ja.
Aber das Interesse ist sehr groß und sie haben da Konsortien gegründet und so weiter. Es ist ein sehr langsamer Prozess und wahrscheinlich dauert es auch noch lange, aber es ist auf jeden Fall eine Diskussion.
Mhm.
Die andere Möglichkeit wäre auf die Insel Sachalin, die nördlich Japans liegt, eine russische Insel. Das wären irgendwie, ich weiß gar nicht, 40 Kilometer sowas.
Ja, genau.
War nicht so dramatisch.
Mhm.
Da müsste man halt dann auch...
Von der Insel zum Festland ist es sehr kurz, sind so 10 Kilometer noch.
Und da gibt es auch schon Vorbereitungen, die damals unter Stalin...
Unter Stalin haben Zwangsarbeiter schon angefangen zu graben. Aber dann, als Stalin tot war, haben sie aufgehört.
Okay.
Und da könnte man auch relativ leicht den Anschluss an die transsibirische Eisenbahn herstellen.
Und damit an Europa auch.
Genau. Ja. Südkorea wäre das Problem, dass man erstmal nur Südkorea ist und Nordkorea noch im Weg ist.
Na gut, Japan und Südkorea liegen sich ja im Prinzip direkt gegenüber. Das
genau.
ist ja
also, genau.
bietet sich ja an.
Also wirtschaftlich interessant.
Also es kann, so die Eisenbahn wird halt auch langsam zu so einer globalen Komponente, so die interessant ist.
Ja.
Nicht nur auf EU-Ebene und nicht oder auf Landesebene, sondern wirklich.
Ja, und dann hat man auch ein Gespräch gehabt, ob man die Beringsee überwindet und dann eine direkte Trasse zwischen Alaska und Russland
baut. Also so ein bisschen Wunschdenken.
Ja.
Weil da halt natürlich überhaupt keine Infrastruktur rundherum vorhanden ist.
Da muss man auch erstmal riesige Trassen überhaupt durchs Land bauen.
Ja, genau. Vor allem in Russland eben. Aber es gibt da schon interessante Ideen. Oder unter Gibraltar durch, wo aber auch zwei Platten aufeinandertreffen, auch nicht so einfach.
Ja.
Aber es ist halt alles technisch nicht unmöglich.
Mittlerweile. Auf jeden Fall hat die Eisenbahn Auftrieb.
Das ist
irgendwie...
Das merkt man, ja.
The way to go.
Also auch in Amerika wird dran gearbeitet. Also es gibt
ja, genau, die haben ihre Konjunkturförder.
Genau, im Westen werden neue Strecken gebaut.
Genau.
Lauter Kleinigkeiten passieren halt schon.
Die haben
also auch in Amerika. Und die sind eigentlich immer relativ eisenbahnarm gewesen.
Also Langstreckengüter, schwere Güterzüge auf schlecht gewarteten Strecken, sowas, so das Bild, was man hat eigentlich. Sie haben einen schnellen Zug, der Nordost-Channel, oder wie sie das nennen, ich weiß nicht, zwischen New York und Boston oder sowas fährt da was. Das ist nichts besonders Großes. Und dann, das wollen sie halt an der Westküste. Seattle-Vancouver ist was sehr interessant.
Aber der hat, glaube ich, Internet an Bord.
Der Isla Express, ja, kann sein. Es ist halt eh mehr wie Fliegen. Man bucht da ewig im Voraus, hat sehr hohe Preise.
Also man kann gar nicht einfach in den Bahnhof gehen und sich ein Ticket kaufen, sondern man...
Also die Preise bei diesem Schnellzug sind andere Welten, wenn man das
hier
das anguckt.
Das Thema vielleicht nochmal hier, Internet im Zug. Wisst ihr was darüber?
Also sie haben ja diese WLAN-Access Points.
Das ist letztendlich auch ländlich, glaube ich, soweit ich weiß, UMTS einfach, was die...
Was dann so ein UMTS-Gateway dahinter hat oder
was? Ich weiß, das ist WiMAX.
Echt WiMAX?
Kann auch gut sein, aber es halt hat auch nur Reichweite von 50 Kilometern. Und ob man das dann an ganzen Strecken hat, kann gut sein.
Also sie haben es wahrscheinlich... WiMAX ist wahrscheinlich... Ja, das ist ja streckenabhängig. Dann wird es wirklich WiMAX sein, ja. Dann haben sie wahrscheinlich an die Strecke einfach ihre Access Points dran geflanscht da.
Ja, ja, das ist schon so eine spezielle Infrastruktur. Ich meine, das hat ja Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist man natürlich super schnell unterwegs mit so einem Zug. Das macht es jetzt erstmal nicht einfach, aber dafür weiß man ja eigentlich vorher schon, wo der Zug ist. Beziehungsweise es ist sehr vorhersagbar, wie schnell er sich bewegt oder sogar auch in Echtzeit halt messbar, sodass man ja solche Funkstrecken optimieren kann. Ne? Ja. Also diese Laufzeitproblematik etc. Muss man zwar berücksichtigen, aber man sieht es halt. Ich weiß jetzt auch nicht sehr viel mehr, als dass da vermutlich WiMAX am Start ist und dann im Zug wird es halt mit WLAN weiterverteilt. Aber der, wie heißt noch gleich, der Zug, der von Köln nach Frankreich.
Thalys.
Der Thalys-Zug, der hat ja serienmäßig Internet an Bord.
Okay.
Also wenn man da First-Class-Ticket hat, dann ist das sozusagen auch inklusive.
Ist und zweite Klasse
muss man irgendwie nochmal ein bisschen dazu. Ich meine, das finde ich ist auch etwas, was das Zugfahren
ja, das ist
natürlich nochmal besonders interessant macht. Ich meine, jetzt rede ich hier auch einfach mal als Chaos Radio Express im Intercity Express. Das ist so, das ist eigentlich das Schöne am Zugfahren, dass man da einfach immer noch aktiv sein kann. Da gehört natürlich heute Netz dazu und das fehlt irgendwie in Deutschland.
Ja, das ist natürlich die negative Seite von dem, die Uhren ticken bei der Bahn etwas langsamer. Das ist natürlich...
Schon das mit den Steckdosen hat lange gedauert.
Ich meine, wenn man ICE2 fährt, hat man immer noch, die haben ja noch die alte Innenausstattung.
Ja.
Das ist... Ja, ich meine,
die Staubsaugersteckdosen funktionieren häufig.
Missbrauchen, genau. Ja, das ist natürlich ein Problem. In Nordrhein-Westfalen bin ich letztens Zug gefahren mit so einer Privatgesellschaft und die hatten Steckdosen am Platz schon in einem Regionalzug. Also ja, das ist einfach, das dauert eine Weile, bis sich das etabliert und keine Ahnung. Die müssen dann irgendwie komplett auf alle Züge eine neue Innenausstattung ausrollen, die dann erstmal designt wird von irgendwem und das ist...
Da muss es zertifiziert werden, das ist sowieso so ein Problem bei der Bahn. Also viele Sachen sind einfach deswegen so teuer, weil sie halt zertifiziert werden müssen.
Ja.
Und bis das dann wirklich
überfallen ist. Das ist nicht so einfach, aber das stimmt schon. Also Fakten, so Komfortfragen ist natürlich...
Also technisch könnte man auch irgendwie schon wesentlich weiter sein. Also bis hin, dass man wahrscheinlich schon während der Fahrt einfach koppeln könnte, um die Züge, die ICE3 dann irgendwie zwischen Frankfurt und Köln sich entkoppeln lassen könnten und eine Garnitur geht direkt woanders hin. Wäre technisch wahrscheinlich schon möglich. Aber
in der halt freien Fahrt.
Ja. In der vollen Fahrt, ja. Wäre technisch wahrscheinlich gut möglich, ja, aber es ist halt eine Zertifizierungssache. Und
das ist also beim Bundesamt, das zeigt denen halt dann den Vogel, das ist, wer weiß.
Aber wenn jetzt alles immer so viel Vorlauf hat, dann müsste sich ja jetzt auch schon ganz gut ablesen können, was sozusagen die nächsten großen Entwicklungen sind, die eintreffen werden, weil sie schon seit langem geplant werden.
Das ist immer so das Problem mit der Transparenz, dass man schon sich sehr detailliert damit beschäftigen muss und irgendwie genau wissen muss, wo man schauen muss.
Also eine ist das auf jeden Fall das ECTS mit den Moving Blocks, was.
Aber man kriegt das dann schon raus, ja. Mhm. Genau, die Bahn hat jetzt zum Beispiel Ersatz für die Intercities bestellt. Und für IC1 glaube ich auch gleichzeitig, so dass die beiden ersetzen so ein bisschen. Das sind diese dieses ICX-Projekt. Mhm. Das heißt, dass die Intercities auch durch so Triebzüge ersetzt werden, die eben nicht so schnell fahren.
Ja.
Aber es ist halt die Lok ist mehr oder weniger, kommt ein integriert vor in den kompletten.
Ja genau, es ist genauso wie beim ICE3, genau. Nur halt ein bisschen kleiner.
Ja.
Und davon haben sie mal einen großen Satz bestellt. So.
Kleiner? Also sie sind nicht halt so schnell oder was?
Sind nicht so schnell und sie haben auch nicht die Passagierkapazität, weil es einfach für die Nebenstrecken gedacht ist.
Okay.
Weil der IC endlich mal ersetzt werden muss. Die Waggons, die man da hat, die sind so alt mittlerweile. Die zwar ändern sie immer die Innenausstattung mal alle, weiß ich nicht, 15 Jahre, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch sehr, sehr altes Rollmaterial.
Also auch mal neue Steckdosen rein.
Ja, aber
das ist eigentlich schon wichtig.
Mhm. Okay.
Das merkt man ja immer. Man denkt dann immer, man hat einen neuen Zug vor sich, wenn die Innenausstattung anders ist, aber natürlich ist da...
Und tut sich trassentechnisch noch eine Menge.
Ja.
Ja. Ich meine, es gibt ja so ein paar Städte, die sind immer noch verdammt schlecht angebunden. Was weiß ich, so von Berlin nach Dresden fahren, ist eine echte Zumutung.
Na, da fehlt ja vor allem noch, glaube ich, die Strecke von Leipzig-Dresden, die ja ausgebaut werden muss. Aber in die andere Richtung von
Leipzig nach Dresden ist eine geplant.
Nee, die denke ich, man muss ausgebaut werden. Da ist mir aber gerade nichts bekannt, ob da was passieren müsste.
Also ich habe, es gibt halt die Projekte, die gerade im Bau sind natürlich, dass im Osten, dass die Fahrzeit zwischen Berlin und München gekürzt wird. Das ist dieses Projekt, was auch viel kritisiert ist, weil die meiste Zeit der Zug im Tunnel oder auf Brücken ist.
Mhm.
Ja. Und dann natürlich hier bei Ulm, dann habe ich letztens zufällig im Rahmen eines Projektes Diskussion dazu gesehen, dass die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt entlastet werden soll durch eine parallele Strecke auf der anderen Rheinseite. weil die ist halt sehr überlastet.
Frankfurt hat vor allem kapazitativ Probleme im Bahnhofseinfahrbereich durch die Rheinbrücken, die halt den Zugverkehr auf ein paar wenige Stellen halt bündelt.
Mhm. Und da kommen dann auch also noch
gar nicht so sehr wegen des Kopfbahnhofs.
Wahrscheinlich auch, aber ich denke mal, dass das halt von Süden her die Züge schon durchaus
wegen genau, und da kommen noch die aus Frankfurt Flughafen kommen noch dazu vor Mannheim und das ist eine sehr enge Sache, die Strecke da. Da gibt es auch noch eine Kurve, die sehr langsam ist. Ich weiß gerade den Namen nicht. Deswegen wird jetzt auf der anderen Seite noch eine Strecke wohl gebaut. Das ist dann natürlich immer eine sehr lange Sache. Und Darmstadt konnte sich lange nicht einigen, ob sie den alten Bahnhof weiter nutzen wollen oder einen außerhalb wollen. Und dann wollen sie natürlich wollen sie den alten weiter benutzen, aber Lärmschutz und so weiter. Das ist ganz schwierig. Und jede Legislaturperiode ist dann wieder ein anderer Wunsch da. Mhm. Und sowas zieht sich halt, diese ganzen Planverfahren und sowas, das zieht sich ewig hin. Aber wenn man das mal ein bisschen beobachtet, dann sieht man so, was grob in Planung ist, aber das dauert natürlich.
Also ich denke mal, München, Berlin und München, Stuttgart sind gerade so die wichtigsten Entwicklungen. Mhm.
Was noch sehr interessant zu beobachten sein wird, ist, was Großbritannien dann demnächst macht, weil das kann ja auch nicht so weitergehen mit ihrem recht alten Netz.
Oh ja.
Weil das ist ja
200 km Höchstgeschwindigkeit.
Bis wann kommt man gut rein? Haben Sie das mittlerweile eingesehen, ja, dass das alles
ein großer Fehler war? Ja, das wissen Sie schon. Das ist schon ja. Lange bekannt, aber Sie wollen halt kein Geld investieren eigentlich. Mhm. Das ist das Problem. Und privat macht das niemand. Also ich meine, Fernverkehr ist eine rentable Sache.
Regionalverkehr ist eine Verlustsache.
Regionalverkehr ist eine Verlustsache. Ist natürlich immer noch die Frage, weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt wirklich stattfindet, dass auch die Infrastruktur und Fernverkehr, also dass Fernverkehr auf der eigenen Infrastruktur immer noch rentabel ist. Das Problem ist halt, volkswirtschaftlich ist das sehr rentabel, aber ob es eine Firma schafft, irgendwie auf 30 Jahre im Voraus zu investieren und dann erst ihre Gewinne zu machen und dann so zu überleben, das will ich erstmal sehen. Also das ist halt die Schwierigkeit, dass das schwierig privatwirtschaftlich umzusetzen ist.
Das heißt, der Privatisierung der Bahn steht ihr da auch eher skeptisch gegenüber?
Ne, die funktioniert eigentlich quasi nicht. Also man muss halt schon Subventionen tätigen, um halt das Gleisnetz am Leben zu erhalten.
Es ist einfach so. Es ist
wie beim Autoverkehr. Also die Straßen müssen halt auch irgendwo herkommen, zahlt auch der Steuerzahler.
Und ja, gut, die Frage, ob jetzt sozusagen die Bahnlinien, die sozusagen fahren und das, was das Netz betreibt, ob das wirklich dasselbe sein muss.
Das sind es ja auch genau nicht.
Das DB Netz ist ja das eine und das andere ist DB Fernverkehr und genau DB Regio. DB Fernverkehr ist profitabel und das funktioniert auch gut. Mhm. Aber natürlich sind da die Zahlen von DB Netz nicht mit drin. Ich weiß nicht, wie das bei denen aussieht.
Die DB Netz ist ja eigentlich dann schon stark subventioniert. Da
ja.
Läuft es eigentlich fast Richtung starker staatlicher auch Kontrolle raus. Da greift dann auch natürlich das Eisenbahnbundesamt ein und schaut nach, wie werden dann auch die Strecken vergeben. Also es dürfen ja auch andere Eisenbahnverkehrsbetriebe betreiben.
Die Netzregulierungsbehörde, genau. Die das macht. Los, die gleiche.
Das ist auf jeden Fall, weiß ich gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall eine Regulierungsbehörde, die das halt kontrolliert. Dass halt auch andere Eisenbahnverkehrsgesellschaften und Verkehrsbetriebe drauf fahren können und dass halt auch das gerecht vermietet werden kann oder halt ersteigert werden kann, je nachdem, wie halt dann die Verfahren sind.
Genau, es gibt da so Ausschreibungen für Strecken. Mhm. Und man wird bevorzugt behandelt, wenn man schon die Strecke vorher hatte, aber
Also natürlich ist Ihnen auch klar, dass man bestimmte Sachen halt damit es Gewinn bringt, es so machen muss. Das heißt, sie haben nicht irgendwie so ein knalltes Schema, aber man muss halt bestimmte Parameter haben, sie halt auf jeden Fall im Blick, dass halt nicht irgendwie einen ganzen Tag irgendwie die Strecke der Deutschen Bahn nur zur Verfügung steht oder dass Schenker sich komplette Teile kauft, die sie nur ein Jahr rund um die Uhr fahren können.
Mhm. Genau, also zum Beispiel der Regionalverkehr ist klassisch immer Verlustgeschäft. Das ist halt, wird festgelegt, Dorf XY muss täglich so und so oft angefahren werden.
In dafür kriegt Abständen. Ihr auch das Geld?
Dann gibt es subventioniert, einfach um das macht das Land dann, um der Infrastrukturaufgabe gerecht zu werden, dass die Leute da auch in die Stadt können.
Ja.
Und dass die Betreibergesellschaft kassiert dann die Subvention und noch was reinkommt an Umsätzen, was dann eben nicht so viel ist. Mhm. Sprich, in vielen Bundesländern ist es dann ziemlich Katastrophe. Ich weiß das von Leuten, die ich in Nordrhein-Westfalen kenne, dass sie sehr unzufrieden mit der Bahn im Allgemeinen sind und am liebsten gar keinen Zug fahren würden, weil es halt da sich so entwickelt hat, dass die Bahn eigentlich gar kein großes Interesse hat, die Leute dann irgendwie gut zu transportieren, weil es gar nicht darum geht. Mhm. Man muss die Leute nicht zufriedenstellen, um das Geld zu verdienen.
Oder man will halt einfach nur Konkurrenz aus dem Markt halten.
Genau, die Bahn zahlt dann auch gerne mal drauf, damit keine Konkurrenz reinkommt.
Mhm. In dem Moment, wo es Konkurrenz gäbe, könnte es wahrscheinlich auf einmal ganz anders sein.
Also Nordrhein-Westfalen ist jetzt so, dass die Bahn viele Strecken verloren hat.
Ja.
Und die anderen machen das schon auf, legen schon Wert auf Kundenzufriedenheit, so wie ich das bislang beurteilen
und
kann.
Und wahrscheinlich einfach auch auf Gewinn.
Ja, ich meine,
warum sollte man es denn sonst machen?
Natürlich.
Also, das wird schon laufen, ja. Also es ist nicht per se so, dass man da kein Geld verdienen könnte, weil sonst würde ja da wohl kaum ein Mitbewerber mit auf den Markt drängen, sonst ist es irgendein anderer.
Nee, aber die verdienen nur Geld durch die Subvention.
Okay.
Also es ist nicht so, dass man, es ist ganz schwierig im Regionalverkehr ohne Subvention Geld zu verdienen.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es auch so Firmen gibt wie die Vogtlandbahn, wo ich mir vorstellen könnte, dass die wirklich von Bahnnetz auch gegründet wurde, weil sie gerne Bahn fahren. Dass früher sowas hochgekommen ist. Ja, nicht ganz, aber das waren auf jeden Fall auch an Bahninteressierte. Das ist dann nicht so weit weg. Sondern
ja, es gibt halt auch, häufig sind in diesen ganzen privaten Gesellschaften, natürlich stecken dann auch wieder irgendwelche Städte dahinter, die unzufrieden waren mit den Leistungen, die von der Bahn kamen und so weiter. Es ist halt, oder in irgendwelche Kommunen und so weiter. Das ist häufig, dass es gar nicht so privat ist, wie man sich das vorstellt.
Und in den Ländern, wo es dann eigentlich wahrscheinlich gar nicht so funktioniert, wir hatten lustige Beispiele in Mexiko, wo halt der Staat wahrscheinlich einfach gar keine Mitwirkung hat im Eisenbahnverkehr, passieren dann die komischsten Sachen. Also wir haben dann Flüssiggaszüge mitten durch die Innenstadt rollen sehen. Also in Google Maps kann man das da sehr schön anschauen.
Flüssiggaszüge, meinst du, die Flüssiggas geladen haben?
Genau, ja. Flüssiggas geladene Züge in 57 Meter mindestens waren das ja.
Ja, länger.
Fahren halt einfach durch die Innenstadt.
So wirklich zwischen. So
ohne Absicherung, ohne Signale.
Einfach über die Straße, quer über eine Kreuzung.
Das ist dann so das andere Extrem. Da gibt es wahrscheinlich auch keinen Personenverkehr. Also haben wir euch auch
nicht so. Es waren so Bahnhöfe da, aber die wurden nicht mehr benutzt. Die waren voller. Das ist halt das Schwierige, dass es eigentlich eine Staatsaufgabe ist, für diese Infrastruktur zu sorgen. Ich meine, das ist einfach ein endloses Thema. Das gibt es in allen Bereichen da. Autobahn ist ja das Gleiche. Man kann ja Mountautobahnen machen. Wie weit muss der Staat da Einfluss haben und so weiter. Es ist halt einfach schwierig, da die Privatisierung korrekt durchzuführen.
Ja, Jungs, für mich steht jetzt auch bald nochmal die Bahn an. Ich nehme dann ja immer ganz gerne den Nachtzug.
Solange es nicht die Sitzwagen sind.
Nee,
oder französischer Nachtzug.
Ich liebe ja den Nachtzug. Also ich finde das, ich finde das Konzept einfach ganz großartig. Ja. Ja, in der jeweiligen Ausprägung muss man natürlich immer gucken.
Ja, ich meine, man kann eine Hotelübernachtung sich sparen, ist schon.
Ja, es ist vor allem, also man merkt halt die Reise nicht und es ist vor allem auch für lange Strecken einfach super. Ne? Ja. Und auch irgendwie cooler und ich mag irgendwie auch dieses Patum.
Ja, das ist
macht einen irgendwie immer auch ganz romantisch. Grundsätzlich muss ich feststellen, wenn ich mir so überlege, wie das noch in den 80er Jahren mit der Deutschen Bundesbahn so war, im Vergleich der Qualität der ganzen Züge etc., so mit dem jetzigen Zustand vergleiche, da tut sich doch schon eigentlich eine ganze Menge.
Ja, aber damals wurden auch schon die Weichen gestellt für die aktuelle Entwicklung. Die ganzen Planverfahren für die Sachen, die jetzt gebaut wurden, die stammen schon noch aus der Zeit.
Ja gut, aber die hat man natürlich so als Mitfahrer erstmal nicht bemerkt.
Ne? Ja, also das Problem war halt, was in den 60er Jahren passiert ist. Hm. Also das hat sich dann in den 80er Jahren, wo das Netz wurde immer maroder und erst da wurde es dann eingeleitet. Also das ist immer so ein bisschen, das ist nicht so was in Legislaturperioden einzubetten ist.
Na, dann hoffe ich mal, dass sie jetzt schon mal irgendwie die Internet und vor allem die Steckdosenversorgung Nachtzügen auch schon für die nächsten 20 Jahre angepeilt haben. Habe ich vielleicht auch nochmal was davon. Jungs, jetzt müssen wir hier mal Schluss machen. Vielen Dank.
Gerne.
Für die ausführliche Darstellung hier von zahlreichen Details. Ich meine, das ist jetzt mal wirklich wieder so ein Thema, wo mir schon vorher klar war, da können wir jetzt 5 Stunden reden und es gibt immer noch diverse Gesprächsthemenkarten, die man hier so ziehen kann. Aber so erstmal als Überblick über wie denn das alles so zusammenhängt und wie vor allem die Sicherheitstechnik funktioniert und welche Bedeutung die so im Bahnbetrieb hat, war das auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick. Mal gucken, ob sich hier irgendwas Einzelnes nochmal anbietet zur Vertiefung, dann können wir das sicherlich auch nochmal machen. Aber jetzt mache ich erstmal den Deckel zu. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's. Chaos Radio Express 171. Die Eisenbahn, die fährt jetzt weg. Und tschüss und bis bald.